Willst du für dein Brain, für die Windung noch was tun? Lauf weg, denn wir gehören nicht zum Bildungsbürgertum. Wir wollten stoppen, doch des Volkes wollte mehr. Wer die Folgen stets verfolgt, der hat Folgendes gelernt. Die Namen unserer Episoden sind on top wie Dachpappe. Hast du ein Parat? Ja, Passat, wenn's in der Sackgasse. Hier ist wie immer alles nicht so viel mit Anspruch. Folge 22 heißt Immobilien mit Dammbruch. Immer geht's ums Klo, ich hab satt. Alter, wo find ich was? Das Niveau geht euch ab, ich zeig euch an. Willst du uns verklagen, weil du sagst, ja, schlechte Leistung? Hab ich ne schlechte Nachricht? Wir haben ne Rechtsabteilung und Gäste, Officer und Rapper, beide wohl versorgt. Außerdem hätten wir Smallhawk mit Tony Talk. Jetzt beginnt die Folge, nun ist's eh zu spät. Har, 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 LGDCB.
Ein wunderschönen guten Tag. Wir sind Tom und Richard und wir haben uns überlegt, wir machen einen Podcast. Den nennen wir Berittenes Fax und wir tauschen uns einfach aus und erzählen, was wir so erleben. Wir haben mega lang keine Folge rausgebracht. Ich habe mir auch gar keinen Anfang überlegen, aufgeschrieben. Wie das geht hier, ne? Tom, wir haben unfassbar viel, worüber wir reden müssen. Und ich habe unfassbar wenig Aufladekabel für die Anzahl an Laptops, die ich habe. Also ich habe einen Laptop und dafür habe ich wirklich kein Aufladekabel quasi. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das durchbekommen. Und wir haben so lange keine Folge mehr rausgebracht. Deswegen habe ich gedacht, wir machen das als Doppelfolge. Und jede Folge ist aber halb so lang wie eine normale und wir schneiden die zusammen. Also es ist quasi für euch eine ganz normale Folge, aber wir nennen das Doppelfolge als Entschuldigung unsererseits. Was hältst du von der Idee?
Das ist schön, dass wir das vorher absprechen. Ja, machen wir so, klar.
Sehr schön, alles klar. Lass mal direkt loslegen. Ich habe noch ein Wort gefunden, das niemand Böses sagt, Tom.
Ja?
Drops.
Da kommt ein Sprichwort einher, der Drops ist gelutscht, sagt auch kein Banküberfallmeister hier.
Oh, ich habe den Spruch immer verkehrt rum. Ich habe immer, der Lutsch ist gedropst, habe ich immer im Kopf irgendwie. Ich weiß nicht warum, ich glaube, das war bei irgendeinem Battle-Rap-Format oder so. Da gab es mal einen, der hieß Drop Dynamic, da war das irgendwie so.
Der Dicke.
So ein Aber ist auch, bitte, ja, genau.
Ja, ja, gut.
Und mir ist, ich, kennst du das, wenn du im Alltag so auf Sachen stößt, die man eigentlich schon vom Wort her kennt, seit man klein ist, aber man hat nie
Alarm.
Irgendwie eine konkrete Vorstellung bekommen, was das eigentlich ist. Und irgendwann
hallo,
hat man mal so einen wachen Moment und fragt sich, sag mal,
hallo?
Was ist denn das eigentlich?
Hallo?
Und ich habe das jetzt gehabt.
Noch mal, ich rufe
bist du noch dran überhaupt?
Der kriegt schon wieder nicht mit, ne? Richard, redest du noch schön? Ja, ne? Tschüss, jetzt hat er aufgelegt.
Tom. Das fängt ja gut an, schon wieder Doppelfolge. Machen wir das Folge 1 und wenn wir jetzt wieder zusammen quatschen,
Richard,
auf Folge 2 einfach. Vielleicht machen wir auch eine Trippelfolge.
Ah. Richard Meier ruft an.
Was ist denn da schon wieder los gewesen jetzt?
Na, du hast einfach geredet und mittendrin ging's und dann warst du weg.
Wild, ich habe mein Handy einfach, ich habe es nicht mal in der Nähe bei mir, keine Ahnung.
Ist auch schon wieder geil, wir telefonieren eine Viertelstunde, es passiert halt gar nichts, es funktioniert alles einwandfrei. Der Podcast läuft anderthalb Minuten,
Abbruch. Ja, die Folge fängt richtig scheiße an, aber ist egal, wir reißen das in dieser Folge wirklich mit Content raus, weil Tom hat nichts, aber ich habe sehr, sehr viel.
Ich habe auch nicht was.
Ich habe dich gerade gefragt, so man kennt Sachen theoretisch als Kind vom Wortlaut her schon oder seit man ein Kind ist und irgendwann hat man einen wachen Moment und fragt sich, sag mal, was ist denn das eigentlich? Ich kenne das mein Leben lang und ich weiß überhaupt nicht, was das eigentlich macht oder sein soll.
Ja.
Und da bin ich auf was gestoßen, Tom, weil ich bin gefahren hinter einem Speditions-LKW und ich, was ist denn eigentlich eine Spedition?
Eine Spedition ist doch eine Firma, die Sachen von A nach B bringt, oder?
Es ist eine Spedition, ein reines Transportunternehmen, ja?
Hätte ich es gesagt.
Aber sicher bist du dir auch nicht?
Nee, sicher bin ich mir nicht.
Okay, ja, gut, dann schau
ich, wenn ich dich fragen würde, was ist eine GmbH?
Ja, das ist eine Gemeinschaft mit beschränkter Haftung.
Sollst du dich aussprechen, du Niffer? Ich habe dich genau gefragt, was das ist, was du gerade gesagt hast.
Das ist eine Gewerbeform, aber die kann man zwar verhoffen. Die verhoffen sich von der Gewerbeform, dass die nicht verhaftet werden und wenn dann nur beschränkt. Also es werden von den Leuten nur die Behinderten werden inhaftiert.
Aber sicher bist du dir nicht, oder?
Doch.
Ja, okay, erzähl weiter.
Vielleicht schaue ich mal nach, was eine Spedition ist, mal gucken. Ich würde sagen, ich will erst mal wissen, wie es dir geht, Tom. Und ich möchte dich jetzt nicht psychisch oder seelisch wissen, weil ich glaube, das ist alles okay. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich mitbekommen und das wären vielleicht auch Sachen, die wir privat bequatschen würden. Ich möchte gern wissen, warum geht es dir körperlich nicht gut? Und erzähl mal ein bisschen.
Hast du schon rausgehört, ne?
Ich erahne etwas.
Wir waren ja gestern bei unserem Great Barrier Run, und zwar eine Strecke über 12 Kilometer mit 31 Hindernissen. Ey, was soll ich sagen? Ich habe seit einem Jahr keinen Sport gemacht. Es ging. Es war gar nicht so schlimm eigentlich. Nee, also für mich war es die absolute Hölle. Ich glaube, der Rest hatte deutlich mehr Spaß als ich. Es war fucking anstrengend. Die Hindernisse waren aber fucking witzig. Und genauso anstrengend und witzig, wie diese Hindernisse waren, war der ganze Tag eigentlich. Also es war einfach nur geil, es hat einfach nur Spaß gemacht, es war einfach nur absolut grandios, alles drum und dran. Aber heute habe ich die Quittung, ey, ich bin ein körperliches Wrack, ich weiß, wie es sich anfühlt, querschnittsgelähmt zu sein, glaube ich. Ich kann gar nichts. Ich kann mich nicht mal bücken.
Was tut dir alles weh?
Am meisten mein unterer Rücken, also ich kann mich nicht so, du kennst das doch, wenn sich so gelenkige Leute nach hinten fallen lassen und dann so auf ihren Händen aufkommen, weißt du wie? So eine Brücke.
Ja, so eine, ja genau.
Wenn ich das machen würde, wäre ich tot. Also ich kann mein Rücken nicht so nach hinten durchstrecken, das tut alles einfach nur weh. Und meine Oberschenkel tun halt megamäßig weh. Wie sieht's bei dir aus?
Also bis auf meine Waden und meine Arme habe ich überall Muskelkater, aber auch in einem moderaten Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich rumkrebse oder Probleme habe, Treppen zu laufen. Ich habe stabilen Muskelkater, also wie als hätte ich Sport gemacht.
Ja, ich auch.
Aber ich habe seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr sowas gemacht. Und 12 Kilometer, 31 Hindernisse. Und es hat so unfassbar Spaß gemacht. Es ist ein grandioser Tag. Nochmal ein riesengroßes Dankeschön an deine Freundin, dass die Idee hatte und das in die Wege geleitet hat. Das ist eine fantastische Idee gewesen. Und ich glaube, das, was wir gestern als Tag hatten, sowas wünschen sich Leute, wenn sie so Teambuilding-Tage organisieren. Ich glaube, das, genau sowas soll dabei rumkommen, was wir gestern hatten.
Vor allem das Coole war ja, es war jetzt nicht nur so, dass unser Team sich gegenseitig geholfen hat, sondern wirklich jedes Team, was da vor oder nach uns kam. Wir haben jedem Team nach uns geholfen und jedes Team vor uns hat uns geholfen. Und also ich von meiner Seite kann dir sagen, ich hätte es ohne Hilfe nicht geschafft. Gerade jetzt da war so ein Hindernis, müsst ihr euch vorstellen, eine, sagen wir mal, 3 Meter hohe Wand. Und ab der Hälfte von dieser Wand, also die Wand war quasi zweigeteilt und das untere Teil hat sich so quasi ein bisschen nach hinten geschoben. Kann man das irgendwie anders erklären? Weißt du, wie ich meine?
Also, das war quasi du hast eine 3 Meter hohe Wand vor dir und diese Wand war in der Mitte einmal von links nach rechts durchteilt. Der obere Teil stand senkrecht zum, Boden, war also gerade wie eine Wand. Und der untere Teil, war dieses Brett, wenn man sich das vorstellt, die Unterseite ist von uns weggeklappt nach hinten gewesen. Das heißt, wenn man anfängt, diese Wand hochzuklettern, dann klettert man erst leicht nach hinten hängend. So mit einem Überhang nennt man das beim Bouldern, glaube ich, zum Beispiel.
Ja, genau. Und das Hindernis hätte ich zum Beispiel nie im Leben geschafft, wenn da nicht jemand von hinten geschoben hätte. Hat jemand einfach geschoben. Du warst es, glaube ich, sogar, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war ich, ja.
Ja. Und das hätte ich so nicht geschafft. Ich bin fucking lidiert überall. Ich habe offene Hände, ich habe offene Knie. Ich habe innen an den Oberschenkeln, weil ich so dick bin, reiben die aneinander. Das ist einfach auch alles offen. Ich sitze hier wie so ein Triebtäter mit Penatencreme eingeschmiert. Aber ey, das war's alles wert.
Über Schramm und Kratzer, da klagen ja alle, was ja auch berechtigt ist, ne? Also da war alles Mögliche an Hindernissen aufgebaut. Man musste klettern, man musste rollen, man musste robben, man ist an Holz lang geschlürft, man ist über irgendwelche Barrieren drüber gestiegen und so. Man ist mit Schwung, hat sich irgendwo rübergewälzt, ist auf der anderen Seite wieder runtergeflogen. Soll ich dir mal sagen, ich habe keinen einzigen Kratzer. Ich habe nichts.
Das ist aber auch deiner Technik geschuldet, glaube ich, weil du das alles so gemacht hast, wie das auch vorhergesehen war. Ich zum Beispiel, da gab es noch so ein Hindernis, das war eine schräge Wand. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt da, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Klimmzugstange. Und die Klimmzugstange kann man aber rausnehmen. Und man muss mit seinem eigenen Schwung quasi in so eine nächste, wie so eine Treppe, da muss man in die nächste, wie nennt man das? Also quasi immer eins hochspringen mit der Stange. In so eine Vorrichtung rein, ja. Immer eine Etage höher springen mit der Stange. Und so ein Hindernis hatten wir quasi in schräg. Also es war wie so eine Rampe. Und da waren diese Ausbuchtungen für die Stange waren halt auch rechts und links. Man musste sich quasi liegend da hochziehen. Und da gab es eine steile Seite, die haben du und... Ach so, übrigens. Hallo, Dennis. Die haben Dennis und du gemacht.
Mhm.
Und ich habe die weniger steile gemacht. Aber ich hatte... Der vor mir ist auf Knien da hoch. Und da dachte ich mir... Also ich hab ungefähr drei Leuten zugeguckt. Zwei Leute sind liegend hoch. Da ich dachte, oh, sieht richtig anstrengend aus. Und ein Dude vor mir ist auf Knien hoch. Und hat sich immer mit der Stange festgehalten. Und da habe ich mir gedacht, das sah einfacher aus. Und dann habe ich das mit Knien probiert. Ich habe die Kratzer daher. Und du zum Beispiel, bist dann halt liegend da hoch. Ja? Du hast zwar nochmal die schwerere Seite gemacht, aber du hast das natürlich gemeistert wie ein absoluter Profi. Und ich glaube, wegen solcher kleinen Sachen, vieler kleinen Sachen, hast du weniger Kratzer als wir alle anderen. Ich glaube, wir haben das einfach nicht technisch so sauber gearbeitet wie du.
Das kann gut sein, ja. Abgesehen davon mag ich auch Kratzer nicht und versuche das einfach ganz zu vermeiden. Aber ich weiß, dass sich das natürlich manchmal nicht vermeiden lässt.
Ja, ich bin auch froh, Kratzer.
Ich bin auch froh, dass ich alle Hindernisse geschafft habe. Es gab, glaube ich, nur ein einziges, bei dem ich Hilfe gebraucht habe. Und das war diese 4 Meter hohe Wand. Du kommst halt auch keine 4 Meter hohe gerade Holzwand hoch. Also das war ja das eine Hindernis, als wir vermeintlich den höchsten Punkt des Rennens erreicht hatten, wo die Frau meinte, jetzt geht's nur noch bergab. Ne? Weißt du, welche Wand ich meine?
Ah ja, das war ja wirklich einfach nur eine gerade 4 Meter hohe Wand. Ne? Also es war einfach nur eine gerade Wand. Da war nichts dran, da konntest du nicht nirgendwo festhalten. Entweder kannst du 4 Meter hochspringen. Aber es muss ja irgendeinen gegeben haben, der als erstes hochgekommen ist. Entweder ist da hinten hochgeklettert oder du hast halt so einen übelsten G dabei, der da doch hochkommt. Also es gibt sicherlich Leute, die da hochkommen, aber also ich glaube, von uns hat das keiner ansatzweise geschafft.
Also ich denke, wenn da jemand hochkommt, dann ist das jemand, der mindestens semi-professionell irgendwie Parcours läuft oder so. Ansonsten ist das einfach nicht möglich. Ich habe mich das Gleiche gefragt. Ich glaube, da wird irgendjemand mal drum herum gegangen sein. Aber als es dann einmal im Flow war, war es halt immer so, stand immer irgendjemand oben, der irgendwie Arme gereicht hat oder so. Und unten wurde mit Räumerleiter gearbeitet. Da wurde auf Schultern und auf Köpfe draufgetreten, dass man da irgendwie hochkommt. Das war
ja, krass. Ich stand auf deinen Schultern.
Genau, du standst auf meinen Schultern.
Du bist ein richtig stabiler Bruder. Ich stand auf deinen Schultern.
Ja, und das war in Ordnung für mich.
Ja, für mich auch.
Ja, und dieses mit der Klimmzugstange, was du meintest, das heißt, im Sportkontext heißt das Himmelsleiter. Normalerweise ist das Freischwingen eine Klimmzugstange, die eingehakt ist und man nimmt Schwung, indem man sich hochzieht, zieht dabei die Klimmzugstange aus der Verankerung raus und rastet die in der Verankerung, die halt irgendwie 20 Zentimeter weiter oben ist oder so, wieder ein. Und das war nicht freischwingen, sondern im Liegen. Und da gab es 2 Schwierigkeitsgrade und das hat mir großen Spaß gemacht, weil das genau meine Übung war, so kraftmäßig. Aber ich muss sagen, als ich oben war, also viel weiter hätte ich es auch nicht mehr geschafft. Das war auch für mich dann am Limit.
Ja, ja es war wesentlich anstrengender, als es aussah.
Ja.
Was ich wiederum sagen muss, ist, nee, mach du erst mal.
Ich wollte sagen, das Schönste für uns alle einstimmig waren die ganzen Wasserhindernisse, wo überall irgendwelche riesen Wasserbecken aufgebaut waren, wo man dann irgendwo auch drüber musste, irgendwo drunter musste, wo man pitschnass war, was beim ersten Mal natürlich etwas befremdlich gewesen ist. So, du läufst da trocken los und dann kommt direkt ziemlich am Anfang das erste Wasserbecken. Da denkst du dir auch, nö, das muss jetzt nicht sein. Aber dadurch, dass du danach permanent irgendwo dich im Dreck suhlst, bist du die ganze Zeit eigentlich mit Schlamm und mit Sand und Dreck am ganzen Körper unterwegs. Und deswegen hatten die Wasserbecken jedes Mal so eine erfrischende Wirkung, auch wenn das reinste Schmutzwasser war. Da laufen ja über den ganzen Tag Leute und ich weiß gar nicht, wann genau sind wir gestartet? 11:15 oder 10
ja,
oder
genau,
irgendwie sowas.
Genau.
Also irgendwann am späteren Vormittag sind wir gestartet und von früh an liefen da schon welche. Das heißt, die Wasserbecken, die werden am Anfang noch sauber gewesen sein, aber als wir angekommen sind, waren das alles schon undurchsichtige Suppe. Trotzdem hast du dich danach gefühlt wie irgendwie frisch aus der Wanne gestiegen.
Ja, es war wunderschön, wirklich. Diese Becken waren absolut geil. Es war auch, muss ich sagen, also du hast ja total geschwitzt, wenn du, zum Beispiel dieser Waldlauf, da war natürlich, also es war so ein Abschnitt mit fast nur Waldlauf eigentlich. Und da war natürlich gar nichts mit Wasser, da war eher alles mit Dreck. Also du bist dann irgendwie da war so ein Berg zum Beispiel, so ein kleiner, oder so ein kleiner Anstieg. Problem ist, da sind natürlich vor uns 1000 andere Leute hoch und das war rutschig wie Arsch. Ohne Mist. Das ging vielleicht 3 Meter nach oben und wir haben es einfach nicht gebacken gekriegt, dort normal hochzugehen. Es kamen so viele wieder runtergerutscht, weil die einfach, du hast keinen Grip gehabt. Das war unglaublich. Du bist da nicht hochgekommen. Und ich bin dann einmal, ich weiß nicht, ich habe mir dann so mit meinen Augen so einen Weg ausgemalt, so einen kleinen, und bin dann Richard einfach vorbeigelaufen und Richard einfach links neben mir. Hey, wie machst denn du das? Kannst du dich ja noch dran erinnern?
Ja. Ja, da hatte ich echt zu kämpfen, da hochzukommen, weil ich habe immer so einen Fuß vorsichtig vor den anderen positioniert und dann merkte ich immer so, je nachdem, wie ich mein Körpergewicht verlagere, dass mein Fuß immer wieder ein bisschen weiter nach unten rutscht und dann bin ich auch einmal fast in dich reingerutscht, aber dann war es da zack vorbei wie so ein junger Wels.
Und oben haben wir dann halt noch auf die anderen Leute gewartet und haben denen noch schön mitgeholfen. Das war einfach nur ein absoluter Traum.
Aber das war eine Sammelgrube, weil da wirklich alle Leute hängen geblieben sind, weil der ganze Boden so krass schlammig war. Und ich glaube, so auf diese Art und Weise entstehen Massengräber. So. Und heute ist Sonntag, der 3. September. Gestern waren wir bei diesem Lauf und ich wette, da hängen heute immer noch Leute in dieser Grube fest und kommen nie raus.
Ja, ich glaube auch. Und zwar hatten wir ja dann auch noch einen Sandsack dabei. Der hat vielleicht, weiß nicht, um die 10 Kilo gewogen. Würde ich jetzt mal schätzen, oder?
Ja, es kommt hin.
Und ich hatte dann noch versucht, ein bisschen Sand zu streuen, dass die Leute doch da hochkommen, aber es hat nicht geholfen.
Das war so lustig. Da stehst du an so einem scheiß Abhang im Wald, alles voll mit Schlamm. Die Leute versuchen da hoch zu kraxeln, rutschen wieder runter. Tom steht hinten und sagt, ich streue mal ein bisschen und wirft überall Sand hin.
Ja. Oh nee, die waren alle so angepisst. Naja.
Ja. Dann, Ich möchte gerne noch Props aussprechen. Du nennst ihn auch immer namentlich, von daher mache ich das jetzt auch. Und zwar an Jonas, der mitgekommen ist, der, glaube ich, der unfitteste von uns gewesen ist. Das heißt, wir haben uns vom Tempo her nach ihm gerichtet und sind als Vierergruppe gelaufen. Und dieser Bro kam, glaube ich, auch komplett unvorbereitet und hat, obwohl er ab der Hälfte mit muskulären Problemen in Wade und Oberschenkel zu kämpfen hatte, hat er die kompletten 12 Kilometer und alle Hindernisse, die irgendwie machbar gewesen sind für ihn, aus gesundheitlicher Perspektive natürlich, ne? Also, dass er jetzt da nicht irgendwie über die 4-Mauer drüber klettert und dann drüben runterspringt mit einer kaputten Wade und einem kaputten Oberschenkel, ist völlig klar. Und er hat das einfach durchgezogen bis zum Schluss und das finde ich so, so, so krass und da gebührt ihm der allergrößte Respekt für.
Ich bin auch mega stolz auf den, ohne Scheiß. Ich bin richtig, richtig stolz auf den. Das hat mich wirklich mega gefreut. Ich bin genauso stolz auf euch. Und es war einfach allesamt ein geiler, geiler Tag.
Ja, auf jeden Fall. Bis wir dann am Ende im Ziel standen und dann was gegessen und was getrunken haben. Es gab da ein paar
Alkoholfreie. Ja, stimmt, da kam ja noch was.
Ein paar alkoholfreie isotonische Getränke gab es da am Zieleinlauf und dann standen wir da, haben gequatscht und die Stimmung war gelöst und ich habe das erste alkoholfreie schon weggeext gehabt und habe das zweite in der Hand gehabt und das war auch schon fast leer und dann haben wir gequatscht und Stimmung war schön und dann setze ich die Flasche an und merke nur, Mist, ich habe nicht oben auf meine Flasche drauf geguckt. Und ich merke, da ist irgendein Tierchen oben auf dem Flaschenhals. Und dann drücke ich es nur schnell mit der Zunge wieder vor Richtung Mundöffnung, um es irgendwie rauszubekommen. Und dann wurde ich in die Lippe gestochen. Ich gehe stark davon aus, dass es eine Wespe ist. Das sind ja die immer so am fittesten sind, wenn es darum geht, irgendwie Leute zu belästigen, die Essen und Trinken in der Hand haben. Und dann habe ich nur gemerkt, fuck, Stich in meiner Lippe. Das ist nicht gut, weil meine ersten Gedanken waren, ich kann mich nicht an meinen letzten Stich erinnern. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwie eine Allergie habe oder hätte entwickeln können in der Zeit. Und wusste auch, dass Schleimhäute, Mundraum und Atemwege frei halten, dass das irgendwie immer ein Thema ist bei sowas. Und bin dann eben direkt.
Ich habe Richard noch nie so schnell rennen sehen.
bin dann eben erstmal zu den Sanitätern hochgerannt und habe denen gesagt, ey, hier Leute, da ist was. So, und dann haben die mir Eis gegeben, habe ich mich da hingesetzt und habe mit denen gequatscht. Und da kam aber schon ziemlich schnell...
Hey, hallo, ich habe dir auch erste Hilfe geleistet. Ich habe erstmal einen Stachel rausgezogen, meinen Freund, den Part hast du ausgelassen, oder was?
Ja, stimmt. Ja, siehst du, ich habe dir geholfen, diese scheiß zweigeteilte Mauer hochzukommen. Du hast mir mit dem Stachel geholfen. Jetzt sind wir
ja, quitt, mein Freund. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, ne?
Ja, stimmt, weil ich hab dann den Stich gemerkt und dann habe ich meine Lippen vorsichtig zusammengemacht und habe gemerkt, da piekst immer noch was und habe dann halt so mit so wahrscheinlich richtig hässlich geschürzten Lippen gesagt, da ist ja Stachel drin. Und dann hast du den gesehen und hast den rausgezogen und dann bin ich erst losgerannt, genau. Nein, dann saß ich eben 10 Minuten bei den Leuten da im Zelt oben, die haben geguckt, haben mit mir gequatscht. Und ich muss schon sagen, also ich habe selber recht schnell Entwarnung bekommen von meinem Körper, dass das jetzt hier nicht irgendwie riesig wird oder ich mit einem allergischen Schock zu rechnen habe. Allerdings war das kreislaufmäßig schon wirklich mal eine Challenge, ne? Also ich habe ja den Abend vorher Auftritt gehabt, ich habe 4 Stunden geschlafen, dann bin ich die 12 Kilometer mit den 31 Hindernissen mit euch gelaufen und mein Körper war darauf eingestellt, jetzt ist Feierabend und dann kommt nochmal so eine akute Stresssituation dazu. Das war schon kurz ein bisschen hart für meinen Kopf, aber ich muss sagen, es war abends schon wieder ziemlich abgeschwollen und auch jetzt, wenn ich dran denke, merke ich's, aber es ist weder dick, noch bin ich beeinträchtigt und es ist schon wieder so gut wie weg, also toi toi toi.
In dem Fall kann man halt wirklich einfach nur sagen, du kannst froh sein, dass das keine Biene war, ne? Weil Bienen sind, glaube ich, nochmal eine Ecke schlimmer. Erstens tut das viel mehr weh und zweitens ist das dann, glaube ich, im Nachhinein viel schlimmer. Aber, also ich meine, so eine Wespe reicht halt auch, ne? Das sind doch, die Viecher braucht halt auch kein Mensch. Und, weiß nicht, die kommen nur an, entweder stechen sie dich, nerven dich. Was ich für Wespen in meinem Kopf hatte an dem Tag, Alter, das ging den ganzen Tag so. Und was anderes machen die ja? Die bestäuben ja nicht mal irgendwas. Wofür sind die eigentlich da? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, um Schwalben zu füttern. Und Bienen haben ja wenigstens noch, weißt du, die haben noch so irgendwie, die bestäuben alles und da, ah, alles ist schön, ich bin eine Biene, ich kann fliegen, lalala. Aber so eine Wespe, nee, verstehe ich nicht.
Na, sind Wespen nicht so, sind die nicht so aasfressermäßig irgendwie unterwegs und machen so ein bisschen Ordnung und Sauberkeit?
Ja, die hocken immer an deinen Gegrillten, wenn du irgendwo irgendwas gebraten hast. Aasfresser. Ja. Das ist noch kein Aas, das will ich selber essen.
Aber es hätte auch schlimmer kommen können, weil als der Run gestern gestartet ist und die ersten Gruppen losliefen, kamen bei den Sanitätern regelmäßig Leute rein mit Hornissenstichen, hat er mir erzählt. Weil die Route ging wohl an irgendeiner Stelle ziemlich nah an einem Hornissennest vorbei und das fanden die Hornissen gar nicht geil. Und dann haben die das rausgefunden und haben die Route ein bisschen umgelegt.
Davon habe ich gar nichts mitbekommen.
Nee, das hat mir der Sanitäter erzählt. Das sei wohl im Laufe des Vormittags regelmäßig passiert.
Oh, schön. Gut, dass wir nicht so früh gestartet sind.
Ja, also wir starten nochmal 1300 irgendwas. Also waren es nur 1000 Leute oder so, die gefährdet waren. Das geht ja noch.
Ja, das ging auf jeden Fall. Hat man aber auch nicht gemerkt, dass die Route umgeändert wurde oder sowas, weil das war... Also ich denke, das sah alles geplant aus. Aber aus medizinischer Sicht ist, glaube ich, ein Hornissenstich gar nicht so schlimm. Aber ich habe halt auch den meisten Respekt vor Hornissen, weil die so unfassbar groß sind, so unfassbar laut sind.
Ja, oh, wenn die leise wären, wäre gar nicht so schlimm.
Wie bitte?
Wenn Hornissen leise wären, wären die gar nicht so schlimm, weil an sich schätze ich die immer als recht friedlich ein und eigentlich als recht coole Dudes, aber nicht in einem geschlossenen Raum und nicht bei dem Lärm, den die machen.
Ja, wenn ich draußen bin, auch alles okay, dann gehe ich einfach weg von denen. Alles gut, solange sie mir jetzt nicht unbedingt auf einen Meter folgen. Aber drin habe ich halt gar keinen Bock auf die Viecher, ne? Also da habe ich wirklich gar keine Lust drauf. Brauche ich nicht. Obwohl ein Bienenstich viel mehr wehtun soll als ein Hornissenstich.
Also das hat mir der Sanitäter gestern im Zelt anders gesagt. Der hat gesagt, dass Hornissenstiche nochmal ganz anders wehtun. Der eine kam auch direkt an und gesagt, ja, also ich habe das alles mal ausprobiert. Also ich hatte eine Biene, ich hatte eine Wespe, ich hatte eine Hornisse, ich hatte auch einen Hummelbiss, so ich kann das ganz gut vergleichen. Ich gedacht, geil, der Mann hat sich richtig ins Zeug gelegt, um da empathisch handeln zu können.
Also ich habe den Vergleich auch. Mich hat mal eine Hornisse gestochen, das fand ich bei weitem nicht so schlimm wie eine Biene. Aber wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun, ob du irgendwie vielleicht ein bisschen allergisch auf Bienen bist oder keine Ahnung. Also ich fand den Bienenstich im Nachhinein auch tausendmal schlimmer.
Ja.
Wahrscheinlich doch ein bisschen ja. allergisch drauf oder so, weil meine ganze Hand war da geschwollen. Das war die absolute Hölle.
Okay. Ja. Hast du sonst noch irgendwas zu diesem Lauf, das du mit erzählen möchtest? Es war auf jeden Fall, es war wirklich in einem Wort fantastisch.
Ja, es war einfach fantastisch. Ein kleines Hindernis war noch ganz cool. Da gab es so eine schräge Wand. Und die ging so, wie lang war die? 20 Meter? Ja, nee, so hoch nicht. Oder 10. Sagen wir 15. Ah, 15 Meter ja. ging die schräg hoch, war eine relativ glatte Oberfläche. Und dann musste man halt hochrennen und sich oben an der Kante festhalten, wenn du es geschafft hast.
Genau, und das Hindernis war darauf ausgelegt, dass es halt sehr schnell sehr rutschig wird, weil es kommen ja alle immer sehr nass und sehr schlammig an. Und man muss wirklich sehr viel Geschwindigkeit aufbauen, um bis ganz hoch zu kommen, weil bei den meisten, und das ist halt der Gag an der Sache, die meisten kommen halt nicht bis ganz hoch und fallen dann da irgendwie hin und rutschen wieder bis ganz runter durch und müssen neu anfangen. So sah also diese Rampe die ganze Zeit aus.
Ja, genau. Und mega witzig war, also erstens glaube ich Richard hoch, der hat dann, wir haben erstmal drüber gequatscht, wie machen wir's, und da rennt Richard los. Der war dann oben.
Ich habe das gesehen und ich kenne das aus so Fernsehsendungen. Ich weiß jetzt nicht, Takeshis Castle war das, glaube ich, nicht mit dabei, aber diese ganzen Ninja-Sendungen, die kommen auf ProSieben und so, das sind alles krasse Athleten. Und ich liebe so eine Sachen, und das siehst du aber sonst immer nur im Fernsehen. So, und ich stand davor, ich habe das gesehen, dachte mir, geil, da will ich hochrennen. So mein erster Gedanke war, okay, Richard, pass auf, du musst es beim ersten Versuch schaffen, ansonsten ist scheiße. Und was gibt es zu bedenken? Also ich brauche zum einen viel Geschwindigkeit und zum anderen brauche ich möglichst viel Grip. Jetzt sind wir ja aber mit komplett nassen Schuhen gerade durch ein kleines Waldstück gelaufen und haben eigentlich nur eine Schlammsohle komplett ohne Profil. Das heißt, ich bin erstmal zu einem Baum gelaufen, habe da an der Rinde so ein bisschen mein Profil wieder ein bisschen geschärft. Bin dann, das war Tartan-Untergrund, bin dann zu einer Ecke, wo der Tartanplatz noch nicht so sehr belaufen war, und bin da nochmal lang, habe einfach meine Schuhsohle ein bisschen sauberer wieder gemacht, und dann habe ich gedacht, naja gut, dann nimmst du jetzt Anlauf, gibst Vollgas, und ich kam auch hoch, aber ich muss sagen, also wäre diese Kante oben noch nur einen halben Meter weiter hinten gewesen, dann hätte ich es auch nicht geschafft.
Ich hätte das, also ich bin dann als Zweiter hochgelaufen und habe mich an Richards Fuß festgehalten, aber einfach, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich das machen muss, um da hochzukommen. Weil Richard hat extra noch gewartet, hat also quasi da dran so gelegen, ganz oben auf der Rampe. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich zu Richard rennen muss, dass ich das schaffe. Und dem war aber, glaube ich, gar nicht so. Und dann musste ich irgendwie sogar abbremsen, damit ich nicht über Richard drüber so gefühlt. Ich glaube, also ich bin mir sehr, sehr sicher, ich hätte das tatsächlich auch geschafft. Und ich ärgere mich jetzt im Nachhinein, das probiert zu haben.
Kannst du nicht beweisen.
Eben. Deswegen ärgere ich mich so, dass ich das nicht probiert habe.
Na, nehmen wir nächstes Jahr nochmal teil, hä?
Wie bitte?
Nehmen wir nächstes Jahr nochmal teil.
Ja, können wir machen.
Ja, ich bin gerne dabei.
Aber ich bereite mich mal ein bisschen besser vor, okay? So wie letztes Jahr. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, können wir machen.
Ich habe, um teilnehmen zu können an der Veranstaltung zu deinem Geburtstag, um dich zu würdigen, habe ich den größten Auftritt meines Lebens abgesagt, Tom.
Wie bitte?
Ich hätte vor 2000 Leuten spielen können am Samstag und habe es abgesagt.
Gestern?
Ja, ich hätte gestern Abend in Stuttgart vor 2000 Leuten spielen können und habe gesagt, tut mir leid, das kriege ich zeitlich einfach nicht hin.
Das ist doch nicht dein Ernst jetzt gerade, oder?
Jetzt muss ich dazu sagen, es handelt sich nicht um einen Klausenauftritt, aber gestern war die Abschlussveranstaltung, die letzte Live-Folge von Hagrid's Hütte. Ah. Genau, in der größten Location. Das heißt, ich hätte den Song da performen können. Das ist roundabout irgendwie 2000 Leute. Danach noch Aftershow-Party und so. Und für mich stand aber keine einzige Sekunde zur Debatte, dass ich den Tag mit euch irgendwie aufgebe. Das heißt, ich habe versucht, das irgendwie hinzubekommen, dass ich sage, okay, wenn wir direkt nach dem Run starten und nach Stuttgart fahren, aber das wären ja von Göttingen aus so ungefähr 5 Stunden, dann hätte ich dort keine Zeit für Soundcheck, würde dann quasi direkt zu meinem Song ankommen, hätte dort nicht die Zeit bei den letzten beiden Auftritten
da. Nee, Alter, wenn da irgendwas dazwischen kommt, nee.
Na gut, dann wäre es für die nicht dramatisch. Dann wäre ich halt umsonst unterwegs gewesen. Aber ich meine,
ja, aber ich meine, es ist für dich dramatisch. Ich mache mir ja keine Sorgen um die.
Ja, für mich wäre es durchaus dann nervig gewesen. Ja, aber die letzten beiden Male, als wir da waren, war es halt auch geil, dass wir Zeit mit den allen verbracht haben und da zusammen rumhingen und so. Und das war schön. Aber wenn ich da jetzt nur hingekommen wäre, direkt irgendwie unvorbereitet, performt, nach so einem anstrengenden Tag, dann ja auch noch den Wespenstich abbekommen und so. Und gestern war mit Reden und Lachen auf jeden Fall noch nicht so, wie es heute schon wieder easy ist. Ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, pass auf, den Geburtstag und den Lauf absagen, das werde ich nicht machen, das möchte ich nicht. Und beides zusammen ist zeitlich zu hart, auch einfach aus dem Hintergrund. Die haben mich jetzt unter der Woche erst kurzfristig gefragt, so, also es war jetzt nicht langfristig. Und meine Woche ist so hammer anstrengend gewesen, so in der Nacht von Sonntag auf Montag erst aus dem Urlaub zurückgekommen, dann mit 4 Stunden, 3 Stunden Schlaf, ich weiß gar nicht mehr, auf Arbeit gewesen, völlig übermüdet, die ganze Woche nur von A nach B gerannt, versucht Sachen vorzubereiten, nachzubereiten, eine ganze Bürokratie-Scheiß zu machen, Bandprobe, hier fällt der Bassist aus, da ist das Keyboard auf einmal kaputt und wir brauchen alternative Lösungen dafür. Ist die ganze Woche nur Hammerstress gehabt, viele coole Sachen auch, aber wirklich nur gerannt. Und dann habe ich gedacht, ey, pass auf, wenn du Freitagabend Auftritt in Stadtrode hast, ich wusste ganz genau, ich werde nicht viel Schlaf bekommen vor diesem Hindernislauf. Und dann auch noch nach Stuttgart weiter und dann am nächsten Tag auch noch wieder zurück. Das wäre einfach zu viel. Da habe ich gesagt, das will ich nicht und das kann ich nicht. Und deswegen sage ich die Nummer ab.
Ja, ey, ich kann ja jetzt nicht Danke sagen, das ist ja viel zu wenig.
Nein, du musst dich gar nicht bedanken. So,
das ist ja eine natürlich, Sache. Alter. Ach Mann, ey, das macht mich jetzt schon wieder seelisch fertig, Alter.
Warum? Nein, muss es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, du kannst dich einfach nur freuen, weil mir ist unsere Beziehung einfach viel wichtiger und ich weiß, dass du 100% Verständnis gehabt hättest, wenn ich gesagt hätte, ey, pass auf, Tom, ich habe hier Angebot bekommen, ich könnte jetzt hier in 3 Tagen in Stuttgart spielen vor 2000 Leuten und so. Da hättest du gesagt, naja, komm, mach. Yes, hättest dich natürlich nicht wahrscheinlich nicht drüber gefreut, aber hättest es mir auch gegönnt und da wäre alles cool gewesen.
Boah, Richard, aber, Alter, ich gönne dir alles, Junge, natürlich hätte ich es dir gegönnt.
Naja, ich weiß. Aber aber ich wollte das nicht. Ich wollte den Tag mit euch, ich wollte den Tag mit dir. Ich habe mich da ewig drauf gefreut und habe gesagt, entweder kriegen wir beides hin und wenn nicht, dann muss ich Hagrid heute absagen. Wäre das irgendwie über einen längeren Zeitraum Thema gewesen, dann hätte ich mir vielleicht eine andere Lösung einfallen lassen können. Aber so kurzfristig habe ich gesagt, nö, dann ziehe ich das durch, das ist mir wichtiger.
Vielen Dank, es war wunderschön. Es hat sich auch alles gelohnt, finde ich.
Voll. Ich bereue überhaupt nichts.
Und ja, auf jeden Fall nochmal danke an alle. Das war echt ein absoluter Traum. Danke auch an meine Freundin, dass sie das alles organisiert hat. Ey, es war schon ziemlich geil, ja. Gestern habe ich kurz gedacht, ich mache den Scheiß nie wieder. Aber heute habe ich nur noch Muskelkater und denke mir, mit ein bisschen mehr Vorbereitung ist das bestimmt gar nicht so schlimm.
Nö, also das ist das, was ich dir sagen kann. Mit ein bisschen Vorbereitung ist es nicht schlimm. Ja. Ich mache ja seit diesem Jahr 2-mal die Woche Sport, bisschen Kraftsport, was auch jeweils eigentlich nicht länger ist als eine halbe, dreiviertel Stunde. Das heißt, ich bin fit natürlich, aber ich bin jetzt auch absolut kein Fitnessmonster. Und in meinem Zustand ist das sehr gut machbar.
Jo, sauber. Ich muss mal ganz kurz meinen Pulli auszählen. Ich glaube, wir kommen langsam mal zum Urlaub, oder?
Oh ja, also Urlaub ist auf jeden Fall noch ein großes Thema, damit würde ich gerne enden. Ich habe noch so 1-2 kleine Sachen, die ich vorher erzählen möchte.
Ja, okay, ich ziehe meinen Pulli aus und du fängst an zu erzählen. Und los. Oh, ich muss aufstehen. Manchmal vergisst man das, wenn man lange sitzt.
Was vergisst man da?
Manchmal vergisst man das, wenn man lange sitzt, dass einem alles wehtut.
Ach so, ja, genau, wenn du dann irgendwann so eine Ruheposition hast. Ich habe heute Morgen auch, ich lag im Bett, ich bin aufgewacht. Hab nur meine Beine bewegt und dachte, ja, okay, ich habe ein bisschen Muskelkater am Bein, aber ansonsten geht's mir gut.
Und dann wollte ich mich aufrechnen. Ne?
Genau, dann wollte ich mich aufrechnen und dann ging in meinem ganzen Oberkörper gegen die Alarmglocken an.
Richard, ich wollte mich in der Nacht von rechts auf links drehen. Es ging nicht. Ich habe das in 3 Etappen gemacht. Ich habe mich erst langsam auf den Rücken gedreht und dann habe ich mich mit Schwung nach links gedreht, damit ich irgendwie auf die Seite komme, Alter. Ey, Hölle, wirklich.
Ja, aber der Schmerz lässt nach. Ja, pass auf, ja. Ich habe drei Arbeitsgeschichten. Zum einen, ich bin mal wieder diesem komischen Fuchs begegnet auf dem Weg zur Arbeit.
Boah, cool.
Ja, und zwar, es regnete und ich lief gerade an einem Block in Stadtroda vorbei und ich hatte Frühschicht. So, das heißt, ich fange 5.30 Uhr an. Das heißt, es ist irgendwann kurz nach 5 gewesen, als ich da lang lief. Es war dunkel und es war außer mir nichts an Leben zu sehen, außer dem Fuchs, der vor mir auf meinem Gehweg steht. Also der stand mitten auf meinem Weg. So, und dann stand er da so 3 Meter vor mir und dann habe ich gedacht, naja, verpiss dich halt einfach. Hey. Aber hat er nicht gemacht. Der stand da und hat geguckt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Dann muss ich dem wahrscheinlich einen Schreck einjagen, damit er flüchtet. Damit sein Fluchtinstinkt kickt und dann ist er weg und dann kann ich weiterlaufen. Und dann habe ich gar nicht drüber nachgedacht, was ich mache. Habe so meinen Regenschirm nach vorne gehalten, so als Waffe. Und dann habe ich so einen kleinen Schlag angetäuscht, aus 3 Meter Entfernung. Ne? Also einfach den Regenschirm so kurz mit Schwung nach vorne gestoßen und habe dabei so richtig halbgar und peinlich gerufen, weg.
Weißt du, was du gesagt hast? Aus dem Weg.
Okay, das ist ein Insider, den ich sehr gerne mit aufnehme. Na komm, jetzt musst du es kurz erzählen, wenn du das... Nee, zur Seite war's.
Ah ja, zur Seite.
Gestern, als wir bei diesem Hindernislauf waren, nochmal ganz kurz zurück, damit ihr das nachvollziehen könnt, was Tom meint. Die Hindernisse waren ja überall rund um diesen Sportplatz da, um dieses Sportgelände aufgebaut. Und das führte dazu, dass durch manche Hindernisse da manchmal auch ein paar Radwege, die drumherum gingen, verengt waren. So, und dann war da natürlich ziemlich viel Verkehr, weil es sind, glaube ich, irgendwie 4.500 Leute, die da starten über den Tag. Dann gibt es ja auch noch die ganzen Leute, die da organisieren, die mithelfen, Polizei, Feuerwehr, Sanitäter. Das heißt, da ist reges Verkehrsaufkommen. Und wir liefen gerade zu diesem Event hin und waren an so einer verengten Radwegstelle. Und da kam uns eine Fahrradfahrerin entgegen, die ohne ihre Zähne zu bewegen einfach total passiv-aggressiv so gesagt hat.
Aber auch geflüstert dabei.
Ich glaube nicht, dass die uns irgendwie, die wollte uns nicht dumm anmachen. Ich glaube, die wollte gar nicht, dass wir das hören unbedingt. Aber sie hat wahrscheinlich laut mit sich selber gesprochen und war so, hat einen Zeitdruck gehabt und hat gesagt, zur Seite. Ja, das habe ich nicht zu den Fuchs gesagt. Ich habe gesagt, weg. So, und das war auch, auf der einen Seite dachte ich, okay, ich muss es möglichst laut sagen, damit das auch ordentlich ankommt bei dem Fuchs. Und dann habe ich gedacht, ich stehe aber auch gerade mitten so, neben so einem Block. Und es gibt Leute, die schlafen mit Fenster offen. Wenn ich das jetzt richtig rumschreie, so, dann ist das auch, dann ist ja wegen den Leuten auch blöd. Und deswegen.
Ich glaube tatsächlich, dass es auch reicht, wenn du einfach den Regenschirm aufmachst. Und vor dem so
aufklappen lässt. Der war ja schon offen.
Also, sonst hättest du ja nicht mitgehabt. Right. So, heute nehme ich meinen Regenschirm mit.
Naja, jedenfalls war das dann so total, also es war völlig, völlig unautoritär, wie ich dann so weg gesagt habe. Aber es hat funktioniert, der Fuchs war weg, ich bin weitergelaufen. Ich muss mir das nächste Mal auf jeden Fall irgendwas Cooleres einfallen lassen, was ich da sagen kann, weil das war auf jeden Fall, das war nicht fresh, was ich da gemacht habe.
Oh, ja, dann nee, der arme Fuchs, der hat einen Schreck seines Lebens. Der war bestimmt auch gerade erst aufgestanden.
Ich hab ihn nicht gesehen seitdem. Vielleicht ist er auch in Therapie irgendwie.
Plot-Twist als ein weggeschreckter Skar im Auto.
Ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Ich höre dich gerade wie so eine Roboterstimme total verzerrt. Woran liegt das, Tom?
Das weiß ich nicht. Ich habe eigentlich guten Empfang. Vielleicht rede ich auch einfach so.
Ja, mal gucken. Ich erzähle einfach mal kurz meine zweite Arbeitsgeschichte noch. Also ja. Beobachtung einfach nur, ist ein kleiner Moment, der mir aufgefallen ist, als ich einkaufen war. Und zwar, umso älter die Leute werden, die einkaufen gehen, desto näher stehen die an dem Regal, an dem die gerade langlaufen. Und desto weniger fix geben die, ob man da gerade ran möchte oder da zufällig auch gerade ist. Oder?
Ich glaube, das ist eine Parallelwelt dazu, wie ich auf der Autobahn Auto fahre. Je länger ich auf der Autobahn Auto fahre, desto weniger gebe ich einen Fick darauf, wie ich fahre.
Das kann sein, dass man da einfach abstumpft mit der Zeit. Ja, sowohl
ja, ja das ist wahrscheinlich genau das gleiche System.
Ja. Aber es ist wirklich, also da stehst du vor einem Regal und stehst aber so 1,5 Meter davor und guckst so deine Sachen und lässt halt Platz, weil du denkst, okay, wenn jetzt mal jemand kurz vorbei möchte oder so, Fluchtwege freihalten, ne, Rettungsgasse, wir machen unsere Sachen, stehst da und guckst und dann schiebt sich so ins Slow-Mo auf einmal irgendeine ältere Dame oder ein älterer Herr ins Bild und bleibt dann aber auch genau vor dir, vor diesem Regal stehen und verdeckt dir die komplette Sicht und das juckt die überhaupt nicht, dass du da stehst und geguckt hast gerade.
Ja, jetzt stell dir mal 30 davon auf Arbeit vor.
Was soll ich mir vorstellen?
Jetzt stell dir mal 30 davon auf Arbeit vor.
Oh, ich verstehe dich gerade ganz schlecht. Tom, ich rufe dich gleich nochmal an.
Ja.
In der Hoffnung, dass diese Roboterstimme hier weggeht. Wir haben technische Probleme, aber ist nicht so schlimm. Wir machen eine Doppelfolge. Ich habe aufgelegt gerade, während ich mit euch noch geredet habe. Tom wird damit klarkommen.
Alles
klar. Dann versuchen wir das nochmal.
Hallo, Richard Meier.
Oh, jetzt ist schön. Oh, ich höre dich wieder nochmal.
Ich höre dich die ganze Zeit nochmal und ich habe gesagt, jetzt stell dir mal vor, du hast 30 davon auf Arbeit.
Ja, stell dir mal vor, du arbeitest im Einzelhandel. Puh.
Ich meinte eigentlich bei mir auf Arbeit, aber ja, das auch.
Achso, na gut. Ja, aber
die Stolz auf Arbeit. Achso, na gut, ja.
Na gut, ich habe jetzt überlegt, wo stehen sie denn bei dir im Krankenhaus davor irgendwo rum? Wo stehen sie denn im Weg?
Mensch, dass die einen Fick auf alles geben, das meine ich. Dass die halt nicht interessiert, ob du da jetzt was siehst oder nicht. Nicht die Tatsache, dass die vorm Regal stehen. Wir haben keine Regale.
Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht, Tom.
Da kommen Omas rein, die geben einen Fick darauf, ob du was siehst oder nicht. So, und diese Charaktereigenschaft sagt ja was über den Menschen aus. Und jetzt stell dir vor, du hast 30 von diesen Menschen auf Arbeit.
Ah, du meinst, sie sind irgendwie ignorant und alteingesessen und es juckt dir alles nicht mehr und die sind stur und verkrustet und du musst dann mit denen kooperieren. Ah, jetzt habe ich das alles verstanden, Tom. Der Sachverhalt hat sich mir erschlossen.
Da habe ich auch einen guten Übergang zu meiner Arbeitsgeschichte, Richard. Da hat sich nämlich eine Patientin hat sich ein Eis geholt. Ja, und dann kam die hoch und sagt, ich bin wieder da. Ich habe nämlich mal kurz Eis geholt. Und habe ich gefragt, aus Spaß, wo ist denn meine Kugel? Da sagt die in der Cafeteria, 1,30 €.
Das ist aber eine geile Antwort.
Da habe ich gedacht, wow, schlagfertig.
Ja,
ich musste hart lachen, Alter. Ich glaube aber, sie hat das gar nicht so gemeint. Also sie wollte mir einfach nur die Info mitteilen, dass die 1,30 € kostet und dass es das in der Cafeteria gibt.
Ja,
aber ich habe das natürlich so...
Ja, verstehe.
Ich habe das halt als mega smart aufgefasst und musste übel lachen. Und sie hat mich dann so fragend angeguckt, so nach dem Motto, hä?
Das macht es nochmal süßer irgendwie.
Ja, macht es nochmal süßer. Also meine Kollegin hat auch hart gelacht, deswegen, wir waren uns da einig, dass es witzig war. Aber der Urheber nicht so, aber das war okay, es war witzig.
Mir ist auch was Witziges aufgefallen, als ich meinen ersten Tag nach dem Urlaub wieder auf Arbeit gewesen bin. Ich habe ja schon gesagt, dass ich in der Nacht kaum geschlafen habe. Und zwar bin ich dann irgendwann auf Toilette gegangen, um Pipi zu machen und ziehe so meine Hose runter und habe gemerkt, krass, ich habe meinen Schlüpfer auf links angezogen.
Oh, so, merkt man das nicht?
Ich hab's bis dahin hatte ich es nicht gemerkt. Kein Spaß, bis dahin ist mir nichts aufgefallen, aber seit ich das wusste, hat mich das richtig hart getriggert, weil ich halt diese Knöpfe dann auf der Innenseite hatte und ich habe dann kurz überlegt, drehe ich den jetzt rum? Aber dann hätte ich mich ja komplett nackig ausziehen müssen unten rum und da hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Dann hätte ich gesagt, nee.
Ach so, du hast nicht den Arsch auf, nicht die Arschseite auf Pümmelfront gehabt, sondern die war einfach auf links gedreht.
Genau, die Buchse war auf links gedreht. Das rührt daher, dass wir kamen ja nachts aus dem Urlaub zurück und ich habe mir dann einfach schnell noch Klamotten für die Arbeit rausgelegt und habe die dann aber schon mal ins Wohnzimmer rübergepackt, damit ich früh, wenn mein Wecker klingelt, einfach aufstehen und rausgehen kann und nicht noch irgendwie Lärm mache und dann meine Freundin wecke. Und habe mich halt im Dunkeln angezogen und wahrscheinlich war die Buchse noch vom Waschen oder keine Ahnung auf links und ich habe es nicht gecheckt und habe es einfach angezogen und ich hatte die Arschseite hinten und die Pullermann-Seite vorne, aber halt so, dass die Knöpfe inne waren und ich habe es wirklich den kompletten Morgen nicht gemerkt, bis ich auf Toilette saß und dann habe ich die Hose hochgezogen und dann hat es sich so falsch angefühlt.
Oh, ich hätte mich auch hart getriggert, Alter. Ich hätte es direkt umgezogen, glaube ich.
Ja, aber es hat sich auch falsch angefühlt, sich auf Arbeit dann komplett nackig auszuziehen. Das wollte ich auch nicht.
Naja, vor allem, weißt du was? Weißt du, was richtig dumm ist? Wenn ich mein, also okay, auf auf öffentlichen Toiletten lasse ich meine Hose jetzt auch nicht ganz runter, aber wenn ich auf dem Klo sitze bei mir zu Hause, dann ist alles ganz unten auf meinen Füßen. Und diese 3 Zentimeter kannst du ja nur ohne ausziehen. Aber irgendwie fühlt man sich dann direkt viel nackiger.
Hm. Absolut, ja. Weil da hättest du auch noch aus deinen Schuhen rausgehen müssen und so. Und das ist zu Hause was, was ja nicht schlimm ist. Da ist ja alles heimelig, aber nicht auf dem Arbeitsklo. Da ist
heimelig?
Heimelig ist es zu Hause, ja.
Heimelig ist zu Hause. Das ist ein guter Folgentitel. Heimelig ist zu Hause.
Also heimelig können wir gerne mit aufnehmen.
Haben wir jetzt beide aufgeschrieben, ja, ne?
Ja, ich hab mit aufgeschrieben auf jeden Fall. Und dann habe ich noch einen Event-Tag gehabt, und zwar mit der Band, also mit Teilen der Band. Wir sind zu Thomann gefahren, zu dem großen Musikhaus nach Treppendorf, nach Bayern, und haben uns da umgeguckt. Jeder hat so ein paar Sachen, über die er sich informieren wollte oder die er kaufen wollte. Bei mir war es in ihrem Monitoring, wo ich einfach mal gucken wollte, was kann man machen, mal austesten und so. Und es war auch super spannend. Und es ist alles ziemlich nerdig, was da passiert ist. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Du hast dort ja Bereiche, du hast einmal die Tasteninstrumente, wo du hinkommst, wo Klaviere, Flügel, kleine elektrische Orgeln stehen und sowas. Du hast alles, wo die Saiteninstrumente sind. Du hast die Schlagzeuger, die Synthesizer, dieses Live-Studio-Equipment, alles Mögliche. Hast du überall eigene Bereiche. Und mir ist aufgefallen, dass die Leute, die in ihren Bereichen da arbeiten, dass die auch wirklich so aussehen wie ihre Bereiche. Also das war total witzig.
Der eine sah aus wie ein Synthesizer oder was?
Nee, aber sag mir mal, wie du dir Leute vorstellst, die im Klassikbereich arbeiten. Also die zum Beispiel da schön bei den adretten Leuten, bei den teuren Flügeln und so mitstehen. Oder bei den Streichern, die Holzstreichinstrumente und so. Wie stellst du dir Leute da vor?
Auf jeden Fall schlank, hat einen Bart, eine Brille und hat sehr adrett nach hinten gemachte Haare.
Also ja, das mit den Haaren ist perfekt, weil das hatten tatsächlich einige in diesem Bereich. So richtig gelig und streng nach hinten. Genau. Die sahen alle so schnöselig aus, haben auch ihre Nase ein bisschen weit oben gehabt. Also jetzt nicht so unangenehm, dass ich sage, oh, das sind irgendwie Wichser und so. Aber einfach vom Auftreten her, von der Erscheinung her, das sind solche Leute. So, und dann gehst du hoch zur Schlagzeugabteilung und dann hast du das Gefühl, ja, also die könnten jetzt hier jederzeit, könnten die dir komplett alle Metal-Bands von A bis Z aus jedem möglichen Land aufzählen. So.
Die hatten ein cooles buntes T-Shirt an, auf dem zu 80% Slipknot stand. Hat ein bisschen vorne kreisrunden Haarausfall, aber nur vorne die Geheimratsecken. Und die Haare waren aber lang, wie gesagt. Und die hatten so einen ungepflegten 3-Tage-Bart.
Ja, ist alles richtig, bis auf das Slipknot-T-Shirt. Die müssen ja Arbeitskleidung tragen, aber das Slipknot-T-Shirt haben sie drunter getragen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall sind die damit nach Hause gegangen.
Ja, und auch ein ganz anderer Sprech, ne? Also die Drummer-Leute, die reden halt auch so total entspannt und locker und cool mit dir. Das kannst du halt mit den Leuten, die da die Flügel verkaufen, kannst du nicht so reden. Das ist einfach anderer Schlag Menschen. So, dann kommst du zu den Saiteninstrumenten rein, also zu Gitarren hauptsächlich. Und die laufen da alle mit tätowiert und längere Haare und sehen aus wie...
Warte mal kurz, wie muss ich mir das Haus vorstellen? Ist das einfach riesengroß oder was?
Ja, es ist ein riesengroßes Haus.
Hey, scharf. Das würde ich aber auch gerne mal sehen.
Es ist, glaube ich, wirklich auch, wenn man sich nicht auskennt groß mit Musik, einfach um mal zu schnuppern und dann mal rumzulaufen, ist es unglaublich. Wir haben zum Beispiel ein Schlagzeug rausgesucht für unseren Drummer, ein neues Bühnenschlagzeug. Und ich bin mit dem da 2 Stunden rumgelaufen und wir haben nur nach einer passenden Hi-Hat gesucht. Ne? Das sind diese 2 Blechbecken, die übereinander liegen.
Ist da nicht Blech?
Nee, das sind 2 Bleche. Wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Setups mit 3 Blechen, so ich kenne mich da selber nicht so gut aus.
Nee, Richard, ich weiß, ob das nicht alles die gleichen Blechformen sind.
Nee, das sind unterschiedliche Formen, das sind unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Metalle, unterschiedlich verarbeitet. Und die haben halt alle auch einen eigenen Klang, ne? Und dann versuchst du das jeweils zu transformieren, was du hörst. Okay, wir kennen ja jetzt unsere Musik schon relativ gut, die wir machen wollen. Was ist uns wichtig? Welche Frequenzbereiche sollen besonders gut durchkommen? Soll das stark klingen? Soll das sanfter klingen? Gibt es 1000 mögliche Sachen. Wir haben halt wirklich 2 Stunden lang nur nach diesen zwei Blechen gesucht, so, und der hat noch vier andere, so, der hat sich dann viel noch alleine beraten lassen oder auch vorher schon, nur da war er sich unsicher, das haben wir uns zusammen nochmal angehört. Naja, und war auf jeden Fall ein unglaublich spannender Ausflug, wir sind überall nochmal rumgelaufen, als mein Drummer und ich fertig gewesen sind. Sind wir durchs ganze Haus nochmal gesneakt und haben überall einfach mal so ein bisschen geguckt, weil wir neugierig waren, so, weil es wirklich ein riesengroßer Spielplatz ist. Und ich habe jetzt einfach mal eine Frage. Und zwar, es gab da so eine handgemachte Tuba. Einfach eine Tuba, so Blechblasinstrument. Was denkst du, wie teuer die war? Ja. Genau so. Was schätzt du, wie teuer so eine handgemachte Tuba da ist? Oder die eine, die wir gesehen haben?
Na Moment, es gibt aber auch industriell hergestellte, oder wie?
Davon gehe ich aus, ja.
Okay, weil ich hätte jetzt gesagt, das ist alles halbwegs handgemacht. So eine Tuba ist schon auch viel Metall, ne?
Die ist auch ordentlich groß gewesen. Also ich glaube, mit einem Meter kommst du da nicht hin.
10, 12.000?
27.000.
What the fuck, Alter?
Ja, dann haben wir uns gefragt, ja krass, das ist schon sehr teuer. Was ist denn wohl das teuerste Instrument, das die hier haben? Und dann haben wir uns auf die Suche
nach dem teuersten Instrument. Darf ich raten? Ich will raten. Ich will raten.
Tom, ich hab's doch natürlich als Rätsel aufgebaut.
Ah, gut.
Ja, aber was rätst du denn?
Ich würde sagen, es ist eine Flöte.
Okay, das stimmt nicht.
Scheiße, dann ist es ein Flügel.
Das ist das, was ich gedacht habe, das stimmt auch nicht. Aber wir haben natürlich auch geguckt, wie teuer ist denn der teuerste Flügel, den die hier haben?
Oh, der geht bestimmt, ich schätze, 60.000. Nein, 45.000.
40.000 sind's.
Oh, fuck, ich habe mich verschlechtert.
Ich hab auch gedacht, der Flügel ist das teuerste Instrument. Aber nein, es gibt ein Instrument, das teurer ist. Und jetzt darfst du raten, A, welches Instrument es ist und B, wie teuer das ist. Und wenn du das beides zusammengefügt hast, werde ich dir sagen, was es tatsächlich gewesen ist.
Okay, ich habe ja schon ein paar ausgeschlossen. Dann sage ich jetzt, es ist eine E-Gitarre und die kostet 150.000 Euro.
Das ist richtig.
Wie jetzt?
Das ist richtig.
Beides?
Ja.
Nee.
Doch, das ist gruselig gerade. Du wusstest
das ist ja nicht, so ein oder? Barschmoment gerade.
Ja. Ja. Das ist richtig. Also es steht bei mir, Gitarre in Klammern 150.000 Euro. Das ist ein Sammlerstück. Das ist ein altes Sammlerstück. Das gibt es nur 20 Mal weltweit. Und die haben halt ein Stück dort und die kostet 150.000 Euro.
Hat die mal jemand Besonderes gespielt? Oder ist die von einem besonderen Hersteller oder was?
Jemand Besonderes hat die nicht gespielt. Ich glaube, das ist der Hersteller oder die Auflage halt.
Also wenn ich jetzt E-Gitarren herstelle und da mache ich auch nur 20 Stück von, dann kann ich das pro Stück für 150.000 Euro verkaufen.
Ja, ist clever. Ja. Und dann haben wir da so Spiele gespielt, weißt du, dann hast du wirklich einen riesengroßen Raum, der einfach überall hängen Gitarren übereinander, da sind Zwischenwände überall eingezogen noch, wo auch alles voll mit Gitarren ist und so, es sieht total geil aus. Und dann sind wir immer so in einen Bereich nach dem nächsten reingegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, du suchst jetzt hier eine aus, die du am coolsten findest, und dann muss ich raten, welche du am coolsten findest. Und dann haben wir halt so Spiele gespielt die ganze Zeit und haben uns die Sachen angeguckt. Und dann haben wir gedacht, ey, es sind wirklich fucking viele Gitarren, und haben diesen Typen, der dort arbeitet, mal gefragt, wie viele die ausgestellt haben in dem Raum. Was schätzt du, wie viele Gitarren da einfach so rumstanden in dem Raum überall oder rumhingen?
250?
1200.
Eieieiei, das ist aber Alter. Das wird wie, ja. What?
Ja, genau, das ist der 1200, das ist der Gitarrenraum, sag ich mal, ist im Endeffekt einfach nur eine große Lagerhalle gewesen, so von der Größe her gefühlt. Und
warte, wie ist eigentlich so eine 150.000 Euro Gitarre ausgestellt? Ist die da in der Vitrine oder?
Ja, in der Glasvitrine.
Stark, ey. Aber wie weit musst du es im Leben gebracht haben und Überfall. Was für ein spezieller Mensch musst du sein, um zu sagen, okay, eine E-Gitarre für 150.000 Euro nehme ich?
Naja, Geld spielt keine Rolle. Ich habe jetzt, Geld spielt keine Rolle, muss Voraussetzung sein natürlich. Und dann ist es halt die Frage, was das für einen Wert für dich hat. Ob das jetzt einfach nur so...
Muss das eine Voraussetzung sein? Vielleicht nimmst du es ja auch als Wertanlage und du hast genau 200.000 Euro und gibst 150.000 für eine Gitarre aus.
Das kann auch sein, wenn man sich auskennt und diese Entwicklung da weiter voranschreitet, doch, dann macht das durchaus Sinn, ja. Und es würde ja auch naheliegen, dass der Wert noch weiter steigt, ja.
Na, aber ich sag mal, schon ein spezieller Schlagkunden.
Ich habe mir jetzt mal, ich glaube, das war wieder eine Podcast-Folge von Kaulitz Hills, also von den Gebrüdern Kaulitz. Und der Tom, der macht ja bei denen auch die ganze Studioarbeit. Und der hat auch erzählt, dass der so ein Gitarrenfable hat und ganz, ganz viele verschiedene hat, die er da im Studio hat oder mit auf die Bühne nimmt oder so. Und wenn du Vollblutmusiker bist, dann und Geld ohne Ende hast, dann ist das natürlich immer eine Sache, mit der du dich brüsten kannst, weil wenn es davon nur 20 gibt, dann kannst du wissen, dass der Sound, den du mit der produzierst, absolut unique ist. Oder du sagst, ey, ich bin einfach nur Multimillionär und sammle halt keine Briefmarken, sondern sammle halt Gitarren. Ich komme immer nicht drauf klar, dass du das Instrument geraten hast und auch noch den Preis. ein riesengroßer Spielplatz, unfassbar cool. Und wenn du mal Langeweile haben solltest, dann können wir da auch gerne mal zusammen hin, weil das ist immer eine Reise wert auf jeden Fall.
Wo ist das? In München hast du gesagt, oder?
Nee, in Bayern, Treppendorf. Wir sind, glaube ich, 2,5 Stunden oder so gefahren.
Oh ja, das geht ja.
Ja.
Jo, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, mir das wenigstens mal anzusehen.
Ja, das war der Besuch bei Thomann. Und dann habe ich nur noch eine letzte Sache vorm Urlaub. Ganz kurz, mein Akku ist übrigens bei 65%. Also wir kommen aktuell ganz gut durch.
Yes.
Das wollte ich nochmal zur Entspannung mit reingeben. Dann ist jetzt, wenn diese Folge raus ist, letzte Woche die Kulturwoche in Stadtroda gewesen, wo in der Klosterruine jeden Tag irgendwie Veranstaltungen gewesen sind. Und ich bin bei zweien vor Ort gewesen. Einmal, weil ich selbst aufgetreten bin jetzt. Heute, vorgestern, also am 1. September, zu einem Hip-Hop-Abend. Da hat Shy Guy aus Stadtroda, der 14-jährige Dude, seinen ersten Auftritt gespielt, den ich da eingeladen und mit hingebracht habe. Danach kam Chrisa noch vorbei und hat performt. Den habe ich auch das erste Mal dort live gesehen. Es war fantastisch von der Musik her. Es sind vielleicht 50 Leute da gewesen, schätze ich. Vielleicht sind es auch 60 gewesen, aber irgendwas in dem Dreh. Und uns hat es sehr großen Spaß gemacht. Der Regen hat rechtzeitig aufgehört und wir hatten einen wunderschönen Abend. Das dazu erstmal noch. Und dann, es sind ja immer verschiedene Events gewesen in der Klosterruine. Und dann ist am Mittwoch Kino gewesen. Und zwar haben die da den Film Oben gezeigt. Kennst du den?
Oh, der ist so schön.
Ich kannte den nicht, weil ich war ja als Teenager leider zu früh, zu cool, in Anführungsstrichen, um mir so Kinderfilme reinzuziehen.
Ja, ich habe die auch als Spiele geguckt.
Und hole das gerade alles nach mit meiner Freundin, weil sie am Anfang mich dazu gedrängt hat, solche Sachen zu gucken. Und ich muss aber sagen, es gab einfach keinen einzigen Film, den ich nicht geil fand. So, und seitdem bin ich jetzt auch viel aufgeschlossener. Und dann hat sie gesehen, oh, guck mal hier, die zeigen den Film, da wollen wir da hingehen. Da habe ich gesagt, na ja klar, dann lass halt mal in Stadtroda zum Kino gehen. Und dann kommen wir da an und wir sind einfach die fucking Einzigen gewesen, die da ohne Kinder hingegangen sind. Und es war
ernsthaft, ich wäre da auch mitgekommen.
Es war einfach nur ein reiner Familientreff, irgendwelche Eltern mit ihren Kindern und so. Und dann war das aber auch voll süß, da gab es Zuckerwatte und Popcorn und...
Okay, also die haben dann damit gerechnet.
Ja, die haben damit gerechnet, dass ein paar Leute kommen und haben vorgesorgt.
Ja, ich meine, dass da hauptsächlich Kinder kommen, weil so Erwachsenen... ich weiß nicht, ist Zuckerwatte bei Erwachsenen beliebt?
Nee, die werden damit kalkuliert haben, dass da Kinder kommen. Das war mir auch völlig klar. So, ich meine, bietet sich ja an. Sowas haben wir in Stadtroda sonst nicht. Also es ist nicht ein Event für die Kids. So, und die Eltern haben ein bisschen Ruhe, wenn die den Film gucken. Und und Laura und ich waren halt die einzigen, die Erwachsenen, die da einfach so hingegangen sind, haben uns dann auch ganz hintergesetzt, weil vor uns halt fast nur Kinder waren. Beziehungsweise hinter uns waren noch 2 Stühle frei oder 3. Und dann kamen dann nochmal so 3 kleine Kinder, die haben sich dann so hinter uns gesetzt und saßen dann hinter uns Großen. So, und im Vergleich zu den Kindern ist ja auch Laura groß. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, hier wollt ihr vielleicht tauschen, dass ihr mehr sehen könnt. Und dann waren die Kids, die waren einfach alleine da, die waren, keine Ahnung, keine 10 Jahre alt. Ich sagte, ja, gerne. Und dann haben wir getauscht und dann haben die sich ganz süß bedankt. Und dann sind Laura und ich eben noch eins hintergewandert und haben uns den Film reingezogen. Und ein wunderschöner Kinderfilm, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat richtig Spaß gemacht.
Oh, der ist so toll, ja. Ich habe den auch total gerne geguckt.
Ja.
Mega süß.
Ja, Das war dazu. Ich habe jetzt nur noch einen großen Themenkomplex und das ist der Urlaub, Tom. 14 Tage All-Inclusive-Urlaub auf Fuerteventura in Costa Calma.
Oh, das hört sich jetzt schon richtig toll an.
Ja, hast Bitte du irgendwas mir, noch, was du los... Was? Hast du vorher noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Ich habe noch einen Witz am Ende, aber sonst nichts, ne.
Mhm.
Mhm. Pass das auf. War aber diesmal geplant, mein Freund. Du hast gesagt, ich soll nichts vorbereiten. Jetzt liefer.
Nee, das war nicht wertend. Das war bloß das einzige Geräusch, das ich gerade machen konnte, weil ich noch was getrunken habe.
Ach so.
Kennst du das, wenn du in Urlaub fährst und das vielleicht Nein. auch nicht nur eine Woche, sondern ein bisschen länger und man packt so seine Klamotten oder überlegt schon gedanklich, okay, was nehme ich mit und wie viele Wäschen kriege ich bis dahin noch gewaschen und man fängt dann in den letzten Tagen vorm Urlaub an rumzulaufen wie ein Lump. Zumindest fühlt man sich so, weil man Klamotten anzieht, die man sonst nie anzieht. Weil die man sonst immer anzieht, die kommen ja mit in Urlaub und so und die will man nicht noch dreckig machen oder hat die vielleicht schon einen Koffer gepackt oder keine Ahnung was. Kennst du das?
Ehrlich gesagt ist das so lange her, dass ich das letzte Mal so lange weggefahren bin, dass ich das absolut nicht kenne. Als das letzte Mal war, war ich in einem Alter, da habe ich mir wirklich recht wenig Gedanken darüber gemacht, wie viele Sachen ich da jetzt noch waschen muss.
Okay.
Ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Also so ist es jetzt nicht, ne?
Ja, also das fängt wirklich bei den Unterhosen schon an, die man sonst eigentlich nie trägt, weil man hat ja, machen wir uns nichts vor, jeder hat so seine Favorites, bei denen er immer irgendwie so rotiert. Dann irgendwelche T-Shirts, die ich seit Jahrhunderten nicht mehr getragen habe, aber die auch irgendwie zu schick waren, um die wegzuschmeißen, aber man fühlt sich auch nicht wohl, weil entweder ist es der Schnitt oder die Farbe, wo man sagt, naja, nee, da gibt's doch so andere Sachen, mit denen ich mich irgendwie besser fühle. Naja, das war spannend. Und dann, Tom, dann habe ich was getan, das Folgen hatte, das sage ich dir. Und zwar, wir wollten
das
noch
Folgen
einen...
Haben, wird oder gehabt hat?
Gehabt hat.
Okay.
Und nur Gott weiß, wie lange die Folgen noch anhalten.
Oh oh.
Und zwar haben wir uns hier geeinigt, pass auf, wir machen noch einmal zwei Maschinen an vom Urlaub, Waschmaschinen und dann passt das. Und dann wurde mir gesagt von meiner Freundin, ja, pass auf, dann bereite ich jetzt die erste schon mal vor. Die machst du dann einfach nur morgen früh an und schießt die zweite hinterher. Habe ich gesagt, alright, kein Thema, machen wir so. Habe ich früh die Waschmaschine angemacht, das danach aufgehangen, habe mir danach den Restwäsche genommen und gucke in den Wäschekorb rein und sehe, ah, okay, diesmal ist also die Weißwäsche dran, die noch übrig geblieben ist, plus mein rotes T-Shirt.
Alle weißen Sachen werden rot.
Pass auf. Jetzt bin ich natürlich nicht dumm und weiß, dass Weißwäsche mit Rot gar keine gute Kombination ist. No. Da ja aber meine Freundin und ich uns darauf geeinigt hatten, wir machen noch zwei Wäschen. Und die Anweisung war, die erste anmachen und danach die zweite rein und die anmachen. Da habe ich mir gedacht, naja, dann wird sie sich was dabei gedacht haben. Hab alles reingetan, hab das angemacht, hab das rausgeholt, hab gesehen, da hat sich was getan.
Warte, du hast die alte Wäsche drin gelassen und hast noch eine nachgestellt oder was?
Nein, ich habe die alte Wäsche, die erste, die bunte, die habe ich schon aufgehangen gehabt, das war alles weg.
Ja.
So, und danach habe ich die Weißwäsche mit dem roten T-Shirt reingetan, weil ich dachte, das war die Anweisung, ich soll den Rest dann zusammen machen.
Hä, aber du hast doch gerade gesagt, du weißt, dass man das nicht macht.
Ja, aber ich habe gedacht, vielleicht hat sie sich was dabei gedacht. Es gibt ja auch, wenn rote T-Shirts ein paar Mal gewaschen worden sind, dann sind die ja auch so ausgewaschen, dass die nicht mehr abfärben. So. Und ich habe gedacht, okay, das wird schon seine Richtigkeit haben, dann mache ich das jetzt einfach so, wenn das die Anweisung war. Hab noch überlegt, kontaktiere ich sie jetzt noch, aber sie ist ja auf Arbeit und dann antwortet sie nicht und so und dann schaffe ich das vielleicht selber nicht. Ja, genau, das wäre die richtige Antwort gewesen. Na, dann habe ich das gemacht, habe die Wäsche angestellt, habe die aufgemacht, habe die rausgeholt und habe gesehen, war doch keine weiße Wäsche.
Boah.
Naja, dann habe ich das aufgehangen und dann habe ich meiner Freundin geschrieben, pass auf, ich habe eine gute Nachricht und ich habe
die Wäsche ist gewaschen.
Ja, genau, das war das Ding. Ich habe gesagt, die gute Nachricht ist, die Wäsche ist fertig. Die schlechte Nachricht ist, wir haben weniger Weißwäsche als vorher, weil ich habe das rote T-Shirt mitgemacht. Naja, fand sie nicht so gut.
Ich hätte gern die Reaktion.
Nee, das behandle ich privat. Nee, es ist für sie eher ein Kampf mit sich selbst gewesen. Ich habe sehr wenig Fett wegbekommen. Ich habe nur gemerkt, dass das Quatsch war, was ich da gemacht habe. Was ich wusste, aber es war irgendwie ein Kommunikationsproblem und ich wollte die Wäsche noch durchbringen und dachte, naja, komm. Naja, aber es betraf zu einem Großteil wirklich meine Sachen. Also ich sag mal wirklich also 4 von 5 Teile waren von mir. Das heißt, ich habe jetzt 1-2 T-Shirts, die so leicht rosa sind. Und ich hab ziemlich viele leicht rosa Sneakersocken jetzt.
Aber okay, ganz ehrlich, das ist ja nicht so schlimm.
Ich wollte gerade sagen, das juckt mich jetzt wirklich null. Ne? Ich habe es ehrlich gesagt angeguckt und habe gesagt, oh, sieht aber eigentlich ganz süß aus.
Ja, schlimmer wäre gewesen, wenn das jetzt irgendwelche Sachen von deiner Freundin gewesen wären. Aber weil dann hätte ich mir, dann wüsste ich halt, ist nicht meine Sache und ich weiß nicht, ob es dir gefällt. Oder bei mir, wenn mir das selber passiert wäre, könnte ich mir jetzt halt sicher sein, ist mir scheißegal. Aber bei anderen ist es halt nicht so.
Ja, aber ich sag mal, dafür, dass es eine komplette Weißwäsche war, waren es jetzt 3 Pieces Kleidung, über die sie sich geärgert hat, dass das danach nicht mehr weiß war. Und das, sag ich mal, ist ein Schaden, der ist überschaubar.
Ja, das sehe ich aber auch so.
Ja, genau. Ja, und dann war dieses ganze Wäscheding durch und dann wollten wir früh morgens los und haben dann einfach nochmal unsere Unterlagen gecheckt, haben geguckt, haben wir die ganzen wichtigen Sachen. Und dann hat sie gesagt, mal gucken, ob die Persos überhaupt noch aktuell sind. Ihrer ja, ich gucke mein Perso an und sehe, wie lange dauert das, 9 zu beantragen? Kriegen wir das hin in 20 Minuten? Und hab gesehen, mein Perso ist seit geraumer Zeit schon über seinen Zenit. Und hab da meinen Reisepass noch schnell eingesteckt, zum Glück. Also das war auch wirklich knapp.
Naja, hast du jetzt schon einen neuen beantragt?
Naja, dann sind wir nach Leipzig und kam da am Flughafen
an. Ich sag nur Perso-Gate.
Ja, ich bin auch gestern zu diesem Run, weil ich nicht wusste, ob ich mich da jetzt noch irgendwo anmelden muss oder nicht, stand ja auch da, man muss einen gültigen Personalausweis dabei haben. Ich bin natürlich auch mit Reisepass nach Göttingen gefahren gestern.
Witzig ist, du warst nicht der Einzige mit Reisepass.
Ja, ich weiß. Ja. Naja, und dann sind wir nach Leipzig zum Flughafen und dann hast du ja diese Check-in-Schalter, wo dann die riesigen Schlangen schon immer stehen und die Leute warten halt darauf, ihr Gepäck abgeben zu können und so. Und wirklich, wir laufen in diese Halle rein. Ich drehe meinen Kopf mit dem ersten Blick ganz grob über die Menge drüber, die da steht, sehe ich halt einfach nur, ja, okay, es gibt wieder einen Bro, der einfach sich einen Strohhut aufgesetzt hat, der einfach so einen richtig großen, peinlichen Strohhut auf hat und mit denen in Leipzig am Flughafen steht, was völlig in Ordnung ist. Ne? Also ich weiß, dass ich das Problem an der Geschichte bin, dass ich das lächerlich finde, aber
da gibt es jetzt 2 Sichtweisen.
Aber ich finde es halt lächerlich und habe gedacht, das ist too much.
Ja, ist es auch halt einfach. Ja. Ich kann jetzt nichts weiter dazu sagen. Ich finde das auch ein bisschen unangenehm.
Ich sag mal, wenn da ein Flug nach Mexiko geht, dann lasse ich mit mir reden, aber es ging keiner nach Mexiko.
Ich habe auch gerade an Mexiko gedacht. Warum denkt man mit so einem Sombreros direkt an Mexiko? Ist das so ein Mexiko-Ding?
Ja, das sind doch diese Sombreros, die heißen doch so, oder?
Habe ich gerade gesagt.
Ach echt?
Ich dachte, das ist so ein. Ist das nicht auch irgendwie eine spanische Sache und sowas? Ich weiß es nicht.
Na, sprechen die nicht Spanisch da?
Ja, kann sein.
Ja, das ist so ein Ding.
Nicht überall Spanisch?
Ja. Ich sag mal, bei den Leuten, die da so ein bisschen, alles, was so ein bisschen Spanisch klingt, darf Strohhut tragen, aber nicht Leipzig.
Ja, genau. So sehe ich das auch.
Ja, genau. Und dann kam der Flug. Und ich habe ja Flugangst gehabt und dann sind wir letztes Jahr nach Ägypten geflogen und es war schon ein bisschen besser. Und toi, 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 ich muss sagen, sowohl auf dem Hinflug als auf dem Rückflug, und gerade auf dem Rückflug hatten wir so ein bisschen Turbulenzen, als wir über Frankreich geflogen sind. Ich baue weiter Ängste ab, Tom. Es gab einen Zeitraum über einige Jahre. Bist du überhaupt noch dran?
So leicht ich bin noch da.
Es gab einen Zeitraum über einige Jahre, als ich nicht so gesund gelebt habe. Da habe ich Ängste aufgebaut und so, aber ich habe das als wunderschöne Bestätigung meines Lebenswandels, meines Lebensstils gedeutet, dass ich weiter Ängste abbaue und mich Dingen wieder aufgeschlossener gegenüber zeigen kann und so. Und die Flüge, waren wirklich völlig in Ordnung für mich. Alle beide, sowohl hin als auch zurück, als auch Turbulenzen. Von daher, toi, toi, toi. Ich bin guter Dinge, dass ich irgendwann vielleicht Flüge auch mal wieder richtig genießen kann. Fensterplatz war mir immer noch nichts und ich habe auch noch nicht schlafen können im Flugzeug, weil es einfach zu unbequem war. Wüsste jetzt nicht, ob ich wegen Angst hätte schlafen können oder nicht. Das hätte ich rausfinden müssen. Aber ich freue mich, dass das auf jeden Fall weiter in die richtige Richtung geht.
Das freut mich auch sehr, Richard. Ich finde das, ja. Ich finde das schön.
Okay. Dann kommen wir zu den wichtigen Sachen. Und zwar, wir sind angekommen, wir sind zum Hotel. Und dann das All-Inclusive, diese Buffets immer. Ich liebe das. Ich liebe das. Wenn du hast 1000 leckere Sachen, kannst du dir nehmen, was du möchtest, so viel du möchtest. Und da gab es einen kleinen Moment. Ich habe es mir nur aufgeschrieben, weil ich es irgendwie so witzig fand. Das war das erste oder zweite Frühstück. Und ich war so mit den Hauptsachen durch. Ich habe zum Frühstück immer diese...
Wie so diese Bonze, ja, es war entweder das erste oder das zweite Frühstück.
Nee, erster oder zweiter Tag Frühstück.
Ach so.
Nee, nicht an einem Tag.
Ich dachte, ihr wart halt zweimal am Tag frühstücken, einfach weil ihr kennt.
Nee, aber wir haben natürlich zweimal auch Sektfrühstück gemacht, weil wir das natürlich können.
Nur, dass da Wodka drin war. Ja, gut.
Mein Hauptfrühstück war übrigens so diese perversen englischen weißen Bohnen in dieser komischen roten Suppe.
Ja.
Das mit Spiegelei, das war mein Ding, da sehe ich mich.
Ja, ich sehe dich in Great Britain, sehe ich dich.
Ja, genau, da bin ich auch im November und da werde ich auch bitten, dass es das irgendwie einmal irgendwie gibt, dass wir das einmal zusammen essen können.
Ja, du bist im November?
Ja, ich bin im November eine Woche in England mit meiner Freundin, weil wir da meine beste Freundin besuchen und auch so ein paar Harry Potter Sachen machen, wie zum Beispiel die Warner Brothers Studio Tour.
Oh, nice, ich bin im Februar in England.
Was machst denn du da?
Zu einem Spiel von Manchester United gehen.
Wieso nicht zu einem Liverpool-Spiel?
Na, weil sich das jetzt erstmal angeboten hat. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich gehe quasi nur mit und Liverpool kommt dann auch irgendwann nächstes Jahr.
Und Man U gegen?
West Ham.
Oh, das ist fanmäßig cool auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich Auswärtskarten, aber geht nicht.
da Manchester Heimspiel, oder was?
Manchester Heimspiel, ja, ich wollte halt einfach mal, ich wollte ja schon immer mal das Old Trafford sehen und von daher ist es mir jetzt erstmal egal, dass der, die traurige Nebentatsache, dass der Manchester spielt, ist mir dann erstmal egal.
Ja, da freue ich mich drauf, da kannst du mir gerne ein paar Sachen dokumentieren. Sehr gerne. Da möchte ich gerne digital dabei sein, da bin ich gespannt.
Ja, ich rufe dich an.
Ja, danke. So, jedenfalls, es war der erste oder zweite Tag, an dem ich beim Frühstück war. Und ich habe so meine Hauptsachen schon gegessen und ich liebe das dann auch mehrfach zu gehen. Ich wollte hinten raus noch so ein klein bisschen Süßkram, die haben da ja so ein bisschen Backwaren rumliegen. So, und dann bin ich dahin und dann habe ich gesehen, oh, es gibt Schokodonuts. Und dann war vor mir aber eine Frau mit ihrem Kind. Das Kind war noch sehr, sehr klein, das ging mir bis zur Hüfte oder so.
Sind alle Schokodonuts angefasst?
Nee, das Kind kam gar nicht bis ran. Das Kind hat einfach nur so einen kleinen Teller gehalten und die Mama ist dann auch bei den Schokodonuts stehen geblieben und hat dem Kind mit der Zange so einen Schokodonut auf den Teller gegeben und dann habe ich gedacht, na Mensch, wenn das so einfach geht und dann bin ich auch so ein bisschen in die Knie, dass ich ungefähr so groß war wie das Kind, habe meinen Kopf neben dem von dem Kind gehalten, habe nach oben zu der Frau geguckt und habe auch meinen Teller hingehalten. Und dann hat sie mich angeguckt, war eine Sekunde lang irritiert und dann hat sie gelacht und hat mir auch einen Schokodonut draufgelegt.
Boah, ist das unangenehm, Alter. Boah, ist das unangenehm. Wer macht denn sowas? Das ist ja so ein richtiges 50-50-Ding. Entweder denkt sie sich, Digga, was bist du für ein kompletter Vollcreep?
Ja.
Oder sie lacht halt und tut dir einen Donut drauf. Und ich hätte viel zu viel Angst vor Variante 1. Viel zu viel Angst.
Ja, nee, sie hat wirklich gelacht und Donut drauf getan und zu meinem Glück war die dann auch deutsch, weil ich habe danach wirklich, habe mich danach gleich wieder hingestellt, habe gelacht mit und habe gesagt, vielen Dank. Und dann hat sie nur gesagt, sehr gerne. Und das war wirklich gar nicht befremdlich. Es war einfach nur ein guter Gag für uns in dem Moment. Aber es war ein bisschen risikobehaftet, ja. Ich fand es trotzdem sehr witzig, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Was ich nicht witzig
typischer
fand.
Typischer Richard, ey, wirklich.
Ja, wirklich. Was ich nicht witzig fand, war, dass meine Privatsphäre gestört worden ist. Oh. Und zwar, wenn
von deiner Freundin.
Nee, wenn wir manchmal am Pool gechillt haben, dann gab es drei Wege, die man, also drei verschiedene Toiletten, die man hätte besuchen können. Einmal die am Pool, einmal die in der Lobby und einmal die auf unserem Zimmer. Und das war, die Wege waren ungefähr gleich. Und ich habe dann natürlich die zum Zimmer genommen, weil es da doch einfach immer am angenehmsten ist, weil einfach das eigene Bad nur voll ist mit dem eigenen Urin und dem eigenen Kot und nicht mit dem Urin und dem Kot von all den anderen Leuten. Ja. Und dann musste ich musste Bubu machen, Tom. Ich hab viel vorgehabt, hab gesagt, hier, ich gehe mal kurz aufs Zimmer. Und jetzt kann man seine Zimmer ja dort jeden Tag reinigen lassen, kannst du eine Karte reinstecken, ob ja, ich will, dass sauber gemacht wird oder nee, bitte nicht stören. Und wir haben das jeden zweiten Tag, haben wir das reinigen lassen. Und an dem Tag waren die Reinigungskräfte schon da. Das heißt, ich habe mich sicher gefühlt, theoretisch kann gar nichts passieren. Das heißt, ich bin rein, habe die Bartür aufgemacht. Die Bartür ist genau neben der Eingangstür. Habe mich hingesetzt, habe meinen Bubu gemacht, habe natürlich auch die Bartür offen gelassen, so, weil ich bin ja alleine hier, passiert ja nichts. Naja, und dann habe ich mir ein paar Reels angeguckt währenddessen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt auch mal fertig werden und abwischen und solche Sachen. Und dann habe ich mein Telefon neben mir aufs Waschbecken gelegt und das letzte Reel einfach dann so auf Dauerschleife laufen lassen, weil das war sehr witzig, das waren nämlich deine Mutterwitze. Und dann
mache ich auch immer.
Lag das Telefon neben mir auf dem Waschbecken und hast du die ganze Zeit die gleichen deine Mutterwitze erzählt und ich fand sie jedes Mal wieder lustig und habe Klopapier in der Hand gehabt. In dem Moment geht mit Schwung die Tür auf und es kommt irgendjemand von den Hotelbediensteten rein, das war irgendeine Dame. Und ich habe einfach nur, die hat die Tür aufgemacht, wirklich mit Schwung, hat den Kopf reingehalten, dann haben wir uns angeguckt und ich habe einfach nur gesagt, no. Und dann war sie wieder weg. Und ich habe gedacht, das ist richtig peinlich gerade, weil ich habe gerade mit offener Tür gekackt. Deine Mutterwitze neben mir auf dem Waschbecken, ich habe das Klopapier in der Hand und die steckt einfach ihren Kopf rein und sieht dieses Szenario so. Und ja, ich weiß im Endeffekt nicht, was sie wollten, weil die Reinigungskräfte waren ja da. Ich habe auch nichts mehr davon gehört. Keine Ahnung. Jedenfalls haben sie meine Privatsphäre gestört.
Die hat reingeguckt und hat gesagt, ist der wirklich kacken? Und dann hat die Tür aufgerubbt und hat geguckt, ja. Und du hast einfach gesagt, nein. No.
Ja, war blöd in dem Moment. Vor allem, ich meine, es ist eine Spanierin gewesen. Ne? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Deutsch spricht und dass die gecheckt hat, was ich mir da reinziehe. Aber auch noch, dass das ausgerechnet deine Mutterwitze sein müssen. Ich habe mich so unwürdig gefühlt in dem Moment. Naja.
Die kommt da rein, deine Mutter lutscht Schwänze.
Ja, das war ungefähr das Niveau, auf dem wir waren, ja.
Wie viele Urlaubsgeschichten kommen noch?
Eins, zwei, drei.
Okay, das sind zu viele. Pause. Ich muss wirklich was Pause machen. Ich muss so kacken.
Echt jetzt?
Ja, absolut.
Wie lange brauchst du dafür ungefähr?
5 Minuten.
Lassen wir das jetzt drauf hier? Ja, dann müssen wir ja.
Ne, wir können dann eine Pause machen und dann fangen wir neu an.
Nee, ich meine, lassen wir das jetzt drauf, dass wir darüber sprechen?
Ja, klar.
Okay. Ja, Pause. Dann bis gleich, Leute.
Bis gleich.
So, Tom, wie war deine Pause?
Es war übelst schön. Ich habe keine Bauchschmerzen mehr. Wir sind jetzt wieder live on air für euch. Und der erste Song ist Klausen mit.
Wir können doch mal wieder zum Radio gehen. Eigentlich, das haben wir auch lange nicht gemacht.
Ja, stimmt.
Zum Thema Bauchschmerzen habe ich auch eine kleine Geschichte, weil dieses ganze Essen dort ist ja sehr viel mit Knoblauch immer versetzt, ne? Und es gibt so zwei typisch kanarische Mojo-Soßen heißen die. Es gibt so eine rote und so eine grüne. Das ist im Endeffekt wahrscheinlich irgendeine Art Pesto, würde ich sagen. Hat sehr Öl- und sehr Knoblauchlastig. So. Und ich liebe diese Soßen. Ich habe die als Kind schon geliebt, als wir dort gewesen sind. Und die gab es zu jedem Mittagsbuffet und zu jedem Abendbrotsbuffet. Und ich habe die zu fast allem mit dazu gegessen. Egal, was ich gegessen habe. Ob ich Reis, Kartoffeln, Pommes, Pizza, Fisch, Gemüse. Es gab immer diese Soßen dazu. Und ich habe wohl dann einmal so übertrieben gehabt, dass ich eine Nacht wirklich krass mit Bauchschmerzen zu kämpfen hatte und dann auch kurz Durchfall hatte am nächsten Tag. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt mal ein bisschen kürzer treten damit. Und habe einen Tag lang nichts davon gegessen. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich verdünne mir diese Mocho-Soßen einfach mit der Aioli-Creme, die sie beim Buffet haben.
Ja, da ist weniger Knoblauch drin.
Nee, weiß ich nicht genau, aber ich habe es mir verdünnt. Da ist zumindest weniger Öl drin.
Mhm.
Und dann hatte ich auch einen Run, muss ich sagen. Da kam nichts mehr vor dergleichen. Das
nice.
War,
du bist so intelligent, ey.
Das ist meine Bauchschmerzgeschichte. Dann habe ich aber auch eine Geschichte, da war ich nicht sehr intelligent. Und beziehungsweise da habe ich gemerkt, ich bin kein verfickter Actionheld. Ich bin es einfach nicht. Und zwar, ich bin ja auch in Vorbereitung auf diesen Run, den wir jetzt hatten, dachte ich, ich gehe mal joggen und guck mal, was geht, gerade weil wir halt direkt am Strand sind und dieser Strand ist so wunderbar zum Joggen, so in der Morgendämmerung, bevor die Sonne aufgeht. Und so kam es dann, dass ich dreimal laufen war insgesamt in diesen 2 Wochen und mit meiner Freundin hatte ich vereinbart, wenn ich zurückkomme, dann klopfe ich irgendein Lied an die Tür, damit sie weiß, dass ich es bin, und da habe ich mir jedes Mal irgendein anderes Lied überlegt und bin dann hoch, hab dann irgendwas geklopft, weiß gar nicht mehr genau, was es war. Und dann hörte ich nur von drin, ich kann nicht aufmachen. Und dann hab ich...
Und dann, ich weiß, was kommt.
Echt, jetzt habe ich das schon erzählt? Ich weiß gar nicht.
Na, die hat ja bestimmt tierisch die Scheißerei.
Ach so, nee. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss doch aber irgendwie rein. Und dann hat sie gesagt... Da ist eine riesengroße Kakerlake an der Haustür. Ich kann nicht. Ich meine, du hast dort in diesen Gebieten natürlich Kakerlaken, die kommen raus, wenn es dunkel ist und so. Und das juckt einen aber nicht, weil die bleiben ja auch eigentlich an ihrem Ort. Aber irgendwie hat sich wohl eine in unser Zimmer reingesneakt. Es kann daran liegen, dass wir nachts mit Balkontür offen geschlafen haben. Ich weiß nicht, wie stabil die Lüftungsdinger sind. Ich weiß nicht, ob die über irgendwelche Spalte unter der Tür oder so reingekommen sind, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mit denen eigentlich nie so ein Problem gehabt. Aber meine Freundin hat sich dann irgendwann zur Tür durchgekämpft gehabt und hat die so ganz mit ganz viel Abstand irgendwie aufgemacht, sodass ich die Tür aufdrücken und reinkommen konnte. Und dann habe ich gesehen, fuck, ist das eine riesengroße Kakerlake. Also die war wirklich gefühlt 75 Zentimeter groß. Gefühlt.
Und oder 75 Zoll.
Auch irgendwas mit Kubik waren es auch 75 mit Sicherheit. Meine Freundin hat sich dann auf dem Bett vergraben und ich stand dann da mit gewissem Sicherheitsabstand am anderen Ende vom Zimmer und habe die beobachtet und habe gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? So, also wir sind auf jeden Fall beide nicht hart genug, die zu töten, weil das ja auch hammer eklig ist und so knackt und so und Tiere töten wir.
Lifehack, Richard, ja, an der Stelle. Ja. Einfach ein Glas drüber stellen und irgendwas Dünnes drunter schieben.
Das wäre eine sehr gute Idee gewesen. Das wundert mich auch gerade, dass ich merke, da sind wir tatsächlich nicht drauf gekommen auf die Idee. Aber allein so nah ranzugehen, ich glaube auch nicht, dass es so große Gläser gibt, die da drüber gefasst hätten, so gefühlt. Also hätte es natürlich, aber das war wirklich bah. Und dann willst du dir auch keine Sekunde aus den Augen lassen. Ne? Was ist, wenn die jetzt irgendwie hinter einem Schrank verschwindet oder so? Wir hatten also auch Zeitdruck. Und im Endeffekt ist sie dann eine Wand hochgekrabbelt und wollte dann an der Decke lang krabbeln, konnte sich da aber irgendwie nicht halten und ist auf den Rücken gefallen. Und weißt du, was mit Kakerlaken passiert, die auf den Rücken fallen?
Die machen Moonwalk auf dem Rücken.
Oh, das wäre mega geil. Das wäre mega cool. Aber nee, irgendwas hat in der Evolution da richtig hart reingesackt, weil die bekommen überhaupt nichts mehr hin. Die bekommen gar nichts mehr hin, wenn die auf dem Rücken liegen. Die krabbeln einfach also so mit ihren Beinen in der Luft rum und dann geben sie irgendwann auf und sterben. Aber die sind dann erstmal machtlos. Dann lag die auf dem Rücken und dann habe ich gedacht, gut, jetzt haben wir eine kurze Pause zum drüber nachdenken, was wir machen können. Und dann habe ich geguckt, bewegt sich nicht, kommt nicht klar. Und dann haben wir einen Plan gemacht. Und der Plan sah so aus, dass ich mich versuche, an ihr vorbeizuschleichen, ohne zu sterben. Dann gehe ich in das Bad rein. Wo ich ja vorhin schon gesagt habe, das Bad ist genau neben der Eingangstür. Dann stelle ich mich ins Bad, mache die Eingangstür auf, lehne mich so raus in den Flur, dass die Tür richtig offen ist. Und Laura nimmt unsere Schuhe und versucht die so curling-mäßig rauszuschießen. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Es hat, glaube ich, 4 Schuhe oder so gebraucht. Und dann war die draußen und die ist zum Glück auch nicht richtig auf die Beine gekommen währenddessen, sodass sie dann im Endeffekt 1,5 Meter vor unserer Haustür auf dem Rücken lag und später hat sie dann die Reinigungskraft weggemacht. Und wirklich, ich kann es nur noch mal sagen, ich bin kein Actionheld. Also ich gerade bei sowas an meine Grenzen, das ist wirklich hart.
Ich kann das nicht, ich verstehe das immer nicht so richtig. Ich kann, mein Kopf kann einfach nicht nachvollziehen, was man daran so eklig findet. Mein Kopf kann das einfach nicht. Ich verstehe das, ich kriege das wirklich nicht hin.
Ja, sei froh,
Das ist für mich ein Tier, das kann ja nicht mal beißen, Alter. Das macht ja wirklich gar nichts.
Nee, es ist einfach nur eklig. Es ist wirklich, sei froh, dass du da nicht so Hemmungen hast.
Was ist denn daran eklig? Das macht doch gar nichts. Da ist nichts eklig.
Wenn ich schlaf, krabbelt es in meinen Mund.
Ja gut, ich möchte jetzt auch nicht, dass es unbedingt in meinem Zimmer ist, wenn ich schlafe. Das will ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich würde das Tier halt in die Hand nehmen und dann vor die Tür setzen.
Nee, bah, das hat dann so Krabbelbeine und nee.
Ach so, das hat Krabbelbeine. Ne, das ist ja schrecklich, dass es Krabbelbeine hat.
Ja, hat einen Stein nicht. Einen Stein würde ich nehmen und vor die Tür legen.
Über einen Stein würde ich den Krabbelbeine anmal.
Dann würde ich drüber nachdenken. Wenn du den Krabbelbeine anmalst, dann würde ich ein Glas über den Stein stülpen, dann was Dünnes drunter schieben und dann rausbringen. Ja.
Das ist ein guter Lifehack, der ist wirklich gut. Das mache ich auch immer mit Bienen und Wespen und mit Hornissen nicht unbedingt, die sind mir dann zu schnell.
Ja.
Aber sonst mache ich das mit allen Tieren.
Ja, ich habe auf Arbeit habe ich jetzt auch so, ich habe richtig hart rumgeraspelt. Auf Arbeit hatte ich jetzt auch wieder eine relativ große Spinne gesehen. Da habe ich einen Kollegen auch gebeten, das zu töten oder was auch immer zu machen. Und dann geht er runter, packt das Ding einfach mit seinen Händen und bringt die große Spinne raus und wirft die auf die Wiese.
Ja, die machen halt auch nichts. Die kommen gar nicht durch die Haut durch.
Bist du schon mal gestorben durch eine Spinne?
Nee, du?
Nee, haben wir Glück gehabt.
Ja, kennst du einen, der schon mal durch eine Spinne gestorben ist?
Kann man ja nicht mehr fragen im Nachhinein.
Ja, doch.
Ja. Dann ist eine Freundin von mir vor einigen Jahren ausgewandert und wohnt jetzt auf Fuerteventura und macht ihr Ding als Tätowiererin. Hab mir auch 2 neue Tattoos machen lassen übrigens. Habe ich dir gestern gezeigt eigentlich?
Hä, nee, ich wollte gerade fragen.
Ich habe einmal ein 654 auf dem rechten Unterarm und dann habe ich...
Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, das war genau da, wo ich mein Stirnband drüber getragen hatte.
Ach so, okay.
Und dann habe ich am rechten Fußgelenk, genau da, wo ich meinen Transponder drüber getragen hatte, habe ich die Werder Bremen-Raute.
Ah, alles klar. Okay. Klingt gut.
Aber nur die Raute, weil ich finde Leute mit Fußballtattoos immer asozial.
Ja, ein bisschen. Ich hab gedacht, du hast das Emblem richtig groß auf der Wade.
Nee, ich habe nur die Umrandung. Ich habe quasi... Also mit einer doppelten Umrandung einfach nur eine leere Raute rechts unten am Sprunggelenk.
Ja.
Und das hat für mich die Bedeutung, vielleicht mache ich da später mal noch irgendwas rein. Aber abgesehen davon, ich finde sowieso, Fußballwappen tätowieren sieht immer irgendwie wirklich asozial aus. Und dazu kommt, dass ich das Bremer Wappen jetzt auch nicht so wunderschön finde.
Ah, nee, das ist halt, das gefällt mir auch nicht.
Ja, es ist so ein komisches Kinderweh einfach.
Ja, so ein richtiges Kinderweh da reingeschrieben. Das trifft's gut.
Ja, aber da ist halt trotzdem mein Herzensverein. Die beiden Sachen habe ich mir machen lassen. Sarah Luis aus Fuerteventura, ich sage das jetzt einfach mal, wenn jemand da ist und sich was machen lassen möchte, dann kontaktiert sie gerne. Eine sehr, sehr coole Frau. Jedenfalls habe ich mit der gequatscht und dann kam ich natürlich auch wieder mit meinen Kinderfragen an, weil ich beobachte ja auch Sachen. Ne? Zum Beispiel der Strandabschnitt vor unserem Hotel, gab es diese Liegen darauf. Und es gibt ja manche Liegen, die zum Hotel gehören, wo man da einfach so drauf gehen kann. Und manchmal gehören die Strandabschnitte ja auch, keine Ahnung, der Stadt oder so, der Kommune, keine Ahnung. Und da muss man bezahlen, wenn man die Liegen nehmen möchte. Und so war das auf jeden Fall auch bei uns. Und dann gibt es ja immer diese Leute mit ihren Bauchtaschen, die dann rumlaufen über diese Strandabschnitte und einen da vollquatschen und einem da das Geld abnehmen dafür, dass man auf den Liegen liegen darf. Und dann habe ich überlegt, das kommt schon sehr nah an diese Fahrkartenkontrolleure bei uns ran. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, als wir da waren und sie da so rumgestochen hat. Ich gesagt, du, sag mal, diese Liegenkontrollierleute, das ist auch genauso so ein ekliger Job, so wie Fahrkartenkontrolleure bei uns. Und da hat sie mir das bestätigt, dass das auch in der Meinung der Einheimischen, die dort wohnen, die sehen das genauso. Also so wie wir über Fahrkartenkontrolleure schimpfen und mir sagen, boah, Alter, ihr macht einfach nur anderen Leuten das Leben zur Hölle, ist doch ein Scheißjob. Genauso denken die über die Beach Boys, die mit ihren Bauchtaschen da rumrennen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ist ja auch dieselbe Scheiße.
Ja, fand ich auch witzig. Buffet, ich hab eine Sache zum Buffet, sehe ich gerade noch. Ich habe jeden Tag Fisch gegessen, die ersten Tage, weil ich dachte, boah, geil, war auch jedes Mal ein anderer und immer ohne Gräten und so. Und dann gab es einmal Thunfisch auch noch, da habe ich gedacht, boah, geil, gebratener Thunfisch, da habe ich richtig Bock drauf. Lad mir das auf und dann sehe ich recht schnell, es mit Gräten.
Thunfisch und, mit Gräten? Achso, ja, ich war gerade falsch, ja.
Und daran bin ich so ein bisschen verzweifelt. Erstmal habe ich es natürlich erst nach einem großen Happen gemerkt und dann habe ich beim Kauen gemerkt, oh, da sind einige Sachen drin. Und habe dann versucht, das irgendwie in meinem Mund zu sortieren, dass ich das irgendwie auseinanderdividiert bekomme. Habe da wirklich eine Minute schon halb mit Tränen in den Augen, weil ich so gelitten habe, versucht, das so zu arrangieren, dass ich das irgendwie getrennt bekomme.
Oh, vor allem, wenn du den Schluckreflex unterdrücken musst, ne?
Mm. Ja, genau, und dann sammelt sich ganz viel Speichel noch mit an und so, und es wird einfach nur eine eklige Matschepampe und dann piekst es zwischendurch hier und da mal wieder. Im Endeffekt habe ich mir meine Serviette nehmen müssen und dann meinen vollen Mund da reingespuckt und das dann so unwürdig wieder auf den Tisch gelegt. Naja, und dann habe ich kurz versucht, das weiter zu trennen und so und habe dann aber nochmal ein kleines Stück Gräte mitgehabt. Und da ich einfach nicht weiß, wie so ein Fisch grätenmäßig aufgebaut ist und es gibt wahrscheinlich ganz, ganz sinnvolle Arten und Weisen, wie man das effizient rausbekommt. Ich weiß das halt einfach nicht und habe dann um meinen Boykott zum Ausdruck zu bringen, habe ich dann 2-3 Tage keinen Fisch gegessen, um dem Hotel zu zeigen, so nicht, entgrätet die, sonst bin ich raus.
Meines Wissens nach kann man einfach oben an der Wirbelsäule, das ist aufgebaut wie eine Wirbelsäule mit Rippen dran. Du kannst einfach oben rausziehen, dann ziehst du normalerweise alle Gräten raus, wenn die nicht voneinander getrennt sind durchs Kochen und Zubereiten und so.
Okay, dann merke ich mir das und werde das nächste Mal auf jeden Fall mit versuchen. Jedenfalls war das ein Fischerlebnis, wo ich kurz gemerkt habe, so erwachsen bin ich doch noch nicht. Also ich denke, so einen Fisch entgräten und den einfach essen können, ohne groß zu leiden, das sollte man als Erwachsener hinbekommen. An dem Punkt bin ich noch nicht erwachsen.
Das geht von 40 alleine. Du brauchst keine Übung, wenn du 40 bist, kannst du das einfach.
Naja, vielleicht kann ich es ja jetzt nicht. Vielleicht war das jetzt der entscheidende Moment, wo du mir den Tipp gegeben hast, mit oben rausziehen und ich probiere das und dann wird das klappen.
Also kann ich mir vorstellen, ob das klappt, weiß ich auch nicht. Ich esse kein Fisch.
Ja, ich versuch's. Dann gibt es noch 2 kleine Begegnungen. Es gab das Wochenende, als wir hingeflogen sind, war der erste Bundesligaspieltag. Und da hat Bremen verloren gegen die Bayern 4-0. Und dann gab es einen anderen Verein in der Bundesliga, der an dem ersten Spieltag 5-0 verloren hat. Das war der VfL Bochum. Mhm. Und da gab es in diesem Hotel jemanden, der im Bochum-Trikot rumgelaufen ist. Das habe ich dir schon erzählt, glaube ich. Und dann bin ich, als der am Buffet war, zu dem hin und habe gesagt, ey du, ich wollte mich nur mal kurz bei dir bedanken.
Du Arschloch.
Weil dank deines Vereins ist mein Bundesliga-Verein nicht letzter an der Tabelle.
Richtiger Bitch-Move, ey. Wie hat er reagiert?
Der war mega cool. Ich glaube, das ist ein Typ, der fußballmäßig ähnlich drauf ist wie wir zwei, der einfach extrem belesen ist und sehr viel weiß. Und wir haben dann 2-3 Minuten richtig hart hin und her genördet und uns ausgetauscht. Und es war ein super nettes Gespräch. Also der hat auch drüber gelacht. So ein kleiner
Ruhrpott-Dude. Hier. Kann doch nicht sein hier.
Der wirkte gar nicht wie Ruhrpott eigentlich. Der wirkte,
Scheiß Bremer, die Fisch fressen.
Der wirkte eigentlich gebildet.
Oh, okay.
Ziemliche Breitseite für alle, die im Pott leben, das war natürlich auch. Keine Ahnung. Ich habe den nicht doch
vor Ort. Was man Gelsenkirchen, Richard, das war keine Breitseite, das war die bittere Realität.
Na, aber Gelsenkirchen ist ja auch nicht Bochum. So, keine Ahnung.
Ja, aber Ruhrpott.
Jedenfalls hat dann seine Bochumer dann am zweiten Spieltag 1-1 gegen Dortmund gespielt. Und ich habe ihn leider nicht mehr gesehen, weil ich wollte eigentlich nochmal zu ihm hingehen und sagen, dass er ein Krieger ist, so, weil sie das geschafft haben. Aber naja, hat sich nicht ergeben. Dann gibt es ja auch immer so Animationen in den Hotels. So, und am ersten Tag bin ich völlig übermotiviert, habe ich gesehen, ah, geil, heute ist Dart, das kann ich, da gehe ich hin, dann mache ich alle fertig. So, und dann bin ich dahin. Ja, da waren das irgendwie 20 Leute oder so und das Setup war völlig am Arsch. So, die Scheibe war total verhärtet, sodass nur einer von drei Pfeilen immer stecken geblieben ist, den die Leute geworfen haben. Die Pfeile sind unten aufgekommen und jedes Mal in alle Einzelteile zerflogen. Also es war eigentlich eine reine Bastelarbeit, die wir dort gemacht haben die ganze Zeit. Und die haben gespielt nach dem Prinzip, man muss immer mehr Punkte haben als sein Vorgänger, ansonsten verliert man ein Leben und wenn man zwei Leben verloren hat, ist man raus. Mhm. Ja. Ich habe mich hingestellt bei meinem ersten Durchlauf, da musste ich irgendwie paar 30 überbieten, also das ist durchaus machbar. Und dann werfe ich den ersten Pfeil, habe gesehen, ja, dass viele Pfeile schon zurückbouncen, habe mit ein bisschen mehr Schwung geworfen, bleibt nicht stecken. Habe ich gedacht, ja, ich gedacht, na gut, da brauche ich noch mehr Schwung, geworfen, bounced auch zurück. Habe ich gedacht, na, das ist ja sinnlose Kackscheiße, weil dann kann ich meine komplette Technik über den Haufen werfen und muss einfach nur versuchen, den Pfeil mit möglichst viel Bums da reinzuhacken. Aber da geht ja jegliches Feintuning, jegliches Zielen geht ja auf diesem Wege verloren. Naja, mein dritter Pfeil ist stecken geblieben, aber über die 30 kam ich nicht, hatte ich mein erstes Leben weg. Im zweiten Durchgang musste ich irgendwas über 50 Punkte machen, das habe ich natürlich auch nicht geschafft, weil meine Pfeile wieder zurückgeflogen sind. Und so kam es dann, dass ich mich ratzfatz wieder verabschieden musste. Hab dort die ganze Zeit mit einem Deutschen rumgehangen, Steven hieß der gute Mann. Hab den danach beim Essen noch ein, zwei Mal gesehen, aber nie wieder geredet. Und dann hatten die ihren letzten Tag, das war auch, die sind recht lange mitgeblieben, auch kurz vor unserem Ende, sind wir uns am Buffet begegnet. Und da sagt er, yo, hier, wir machen jetzt los, wollte nochmal kurz Tschüss sagen. Hab ich auch gesagt, ja, Steven, ich werde unsere gemeinsame Zeit nie vergessen. So, ich habe mit dem einfach kein Wort mehr gewechselt, seit wir am ersten Tag beim Dart standen, so. Und naja, dann hat er auch kurz gelacht. Es war ein bisschen cringy, weil ich glaube, er hat den Humor nicht ganz so geteilt. Aber ich fand's witzig. Naja, dann ist Steven wieder gegangen. Und das waren so kleine Begegnungen, die ich noch hatte. Und dann würde ich zum Ende kommen von dem gesamten Zeug, was wir machen. Ich habe jetzt nur noch einen letzten Stichpunkt, dann sind wir durch für heute. Sind wir ganz gut durchgerusht. Wo liegen wir denn zeitlich überhaupt?
Eine Stunde 36.
Ach, krass. Hast du deine Kackpause mit eingerechnet?
Ja, die ist da, glaube ich, mit dabei und das Intro kommt dann halt dann drauf, also ich vielleicht, ja, Stunde, also, Stunde 37 oder so.
Ja. Und zwar, als ich das letzte Mal joggen gegangen bin, das war am vorletzten Tag des Urlaubs und fängst da irgendwann gegen Ende...
Moment, Richard, also die Pause ist da in der Zeit nicht mit drin, die komplette Pause, ne? Also wir sind eine Stunde 36 reine Aufnahmezeit.
Ja, stabil, gute Folge. Da haben wir wirklich Wiedergutmachung betrieben dafür, dass es in letzter Zeit schwierig war, aber es ging halt organisatorisch einfach nicht anders. Und wir wissen, ihr seht es uns nach.
Ja, wir haben uns dafür eigentlich mal entschuldigt, weil das ist ja wohl das Mindeste, oder?
Ja, aber ich hab tatsächlich von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, ey, ihr fehlt uns und bringt mal wieder was raus. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ey,
nice. Warum? Ja. Oh Mann, schreibt es doch mal öffentlich. Dann wird auch die anderen Leute sehen, die sich nicht für unseren Podcast interessieren. Okay, es gibt Leute, die sich dafür interessieren. Das sollten vielleicht auch mal reinhören. Das müsst ihr öffentlich schreiben, Leute.
Ja, das stimmt. Macht Feedback gerne mal irgendwie in Stories oder so und verlinkt uns, damit wir auch mal beweisen können, dass es wirklich Leute gibt, die uns hören.
Ja, aber voll süß. Danke.
Ja. Naja. Jedenfalls bin ich joggen gewesen und bin dann so ein bisschen sentimental geworden, weil wenn es auf das Ende eines Urlaubs zugeht und man geht so ein bisschen in sich, hat schon die letzten Tage mitgerechnet, jetzt bin ich nur 5 Tage hier, jetzt bin ich nur 4 Tage hier, jetzt habe ich nur noch 2 volle Tage und danach ist schon Abreisetag, solche Sachen. Das emotionalisiert einen und man verfällt dann schnell in irgendwelche Grübeleien, jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, aber es ist halt einfach emotional dann. Naja, und dann war ich fertig mit meiner Runde. Meine Freundin war noch oben auf dem Zimmer, hat noch geschlafen. Und dann habe ich mich unten am Strand nochmal auf so eine Liege gesetzt, weil die Kontrolleur-Heinis waren zu der Zeit natürlich noch nicht unterwegs, war ja gerade Sonnenaufgang. Und dann habe ich aufs Wasser geguckt und habe mir die Wellen angeguckt und dachte, ach Mensch, das ist schon schade irgendwie jetzt wieder zu gehen, weil es doch eine sehr, sehr schöne Zeit war. Und dann habe ich so angefangen nachzudenken und dachte, weißt du, die Welle, die hier immer wieder an den Strand rollt, die macht einfach die ganze Zeit ihr Ding. So, und juckt die nicht, ob ich jetzt da bin, ob ich nicht da bin. Die Welle macht einfach so Wellensachen, weißt du? Und es gibt mit Sicherheit Leute, die gucken sich die Welle an und sagen, du machst ja die ganze Zeit das Gleiche, du bist hier nur in Costa Calma und machst nirgendwo was anderes. Oder es gibt Leute, die sagen, ey, ich kenne viel größere Wellen. Oder die Leute, die sagen, ey, du bist mir als Welle viel zu groß. Oder manche Wellen brechen, manche brechen nicht. So, alle Wellen sind irgendwie anders. Aber diese Welle macht ihr Ding so. Und der Welle ist es prinzipiell erstmal egal, ob ich da jetzt am Strand sitze und dazu gucke oder ob ich nicht zugucke. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine sehr schöne Metapher, das ist eigentlich eine sehr schöne Metapher, die ich mit nach Hause nehme für mich, weil auch wenn ich nach Hause gehe und ich freue mich auf meinen Alltag, so ich liebe ja mein Leben gerade, ich mache das ja alles gerne, was ich mache, so und auch bei mir wird es Leute geben, die sich mein Leben angucken und die sagen, ist mir viel zu laut oder ist mir viel zu leise oder ey, da soll mal viel mehr das machen oder weniger das machen oder Zeit nehmen dafür oder irgendwas. Es gibt auch immer Leute, die an einem rumruckeln. Genauso wie Leute irgendwie die Welle beurteilen, wird es Leute geben, die mich beurteilen. Und ich habe aber mein Ding gefunden. So, ich bin im Endeffekt auch nicht anders als die Welle, die da einfach ihr Ding macht. So bin ich jetzt wieder zu Hause in meiner Area und mache jetzt mein Ding und bin sehr dankbar dafür, dass ich da happy mit bin. Unabhängig davon, was andere Leute denken. Und vor allem bin ich dankbar, dass ich auch so Urlaube erleben darf, dass ich in der komfortablen Situation bin, solche Erlebnisse sammeln zu dürfen und vor allem auch zu wissen, dass das mit Sicherheit auch nicht der letzte Urlaub in dieser Art in meinem Leben war. Und das ist schon in der Summe dann ein ziemlich, ziemlich cooler Gedankengang, ein ziemlich cooles Mindset gewesen, das ich hatte, obwohl ich, als ich mich hingesetzt habe, habe ich kurz gedacht, vielleicht verdrücke ich auch mal ein kleines Tränchen, wenn gerade keiner guckt. Und dann bin ich aber gegangen und war eigentlich richtig happy und dachte, geil, der Urlaub war fett, zu Hause war fett und irgendwann kommt der nächste fette Urlaub und irgendwie ist doch alles cool und es gibt gar keinen Grund, traurig zu sein.
Auch wenn das jetzt ein bisschen egoistisch klingt, aber der Einzige, dem dein Leben gefallen muss, bist du selber. Das ist schon immer so gewesen, es wird immer so sein, du hast nur eins davon und dann lebst du es gefälligst auch so, wie du Bock drauf hast, ganz einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Boah, was ein sentimentales Ende, Richard.
Das, ich habe da schon in dem Moment gedacht, dass man das ganz cool transportieren kann, weil ich fand dieses Bild mit der Welle einfach so schön. Weißt du, die Welle ist da, macht ihr Dinge, juckt die nicht, wenn ich die angucke. So, jetzt bin ich weg, wir machen beide wieder unser Ding. So, scheißegal, Mann. Ich bin im Endeffekt auch nur eine Welle.
Ja, irgendwie schon, ne? Krass.
Ja. Jetzt, du hast noch einen Witz vorbereitet.
Ja, und damit würden wir die Sache, denke ich mal, auch abmoderieren, oder?
Ja, wenn die Folge rauskommt, dann geht mal am Sonntag nach Hermsdorf, weil da spielen wir mit der Band. Das wird sehr, sehr cool. Weitere Auftritte sind gerade noch nicht so weit, dass man die announcen kann. Und dann möchte ich noch ganz liebe Grüße an Dennis ausrichten, der gestern auch bei diesem Lauf mit dabei war, den ich erstmal persönlich getroffen habe, der auch ein treuer Faxi ist. Und der hat gesagt, er hört uns gerne zum Einschlafen und von daher würde ich gerne noch ein kleines Schlaflied singen für den Dennis. Und
ja, zwar, aber er schläft wahrscheinlich schon lange. Jetzt machst du ihn wieder wach.
Nee, ich sorge jetzt dafür, dass er in die REM-Schlafphase eintritt, was auch immer REM-Schlaf ist. Ich weiß nur, dass es das glaube ich gibt.
Ich kenne nur R.E.M. als Band. Okay, ja. Ja, nee, mach ruhig.
Ich mache es aber ein bisschen schneller, damit wir zum Ende kommen, weil die Folge ist so schon lang genug. Lailu, ja. Nur der kleine Mann im Mond, schau zu, wenn kleine Babys schlafen, dann Dennis, schlaf auch du. Vielen Dank fürs Zuhören, Faxis. Bis bald, macht's gut, wir haben euch lieb. Wir versuchen jetzt wieder regelmäßig rauszubringen und freuen uns auf die nächste Zeit. Ciao, ciao.
Richard, du kannst dich noch nicht ganz verabschieden. Ich habe eigentlich eine Frage an dich. Kannst du mir sagen, warum das eigentlich Gangsterboss und nicht Räuberleiter heißt?
Funny.
Ich fand den mega niedlich.
Ja,
Räuberleiter.
Ja. Hat sogar einen aktuellen Bezug mit unserem Tag gestern.
Ja, weil wir kleine Räuber sind, deswegen.
Das ist auch mal ein Gag, der nicht so anstößig ist. Das ist toll. Wir haben viel Content geliefert. Wir haben fantastische Witze geliefert. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Räuber. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.